Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Herzlich willkommen bei Pool Artists.
Naja, aber ich meine, es war ein älterer BMW.
Ja, ja.
Also kein ja, ja. Aber es war ein BMW und das war irgendwie schon, also es war ein gutes Auto, aber ich musste halt jede Woche zur Reparatur, musste man eigentlich letztendlich.
Ja.
Zu einem russischen Mechaniker, der manchmal das auch mit Kaugummi einfach repariert hat. Also es war diese ganze Welt der Automechanik in L.A., da könnte man auch, also Bottomline ist einfach, wenn man dorthin zieht, neues Auto kaufen, kein gebrauchtes
okay.
Auto.
Hallo liebe NBE-Zuhörerinnen, hallo liebe Zuhörer der Nils-Burkeberg-Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein heutiger Gast ist eine Frau, die einen extrem aufregenden Lebensweg hinter sich hat und noch vor sich hat, glaube ich, der so viele Brüche oder vermeintliche Brüche hat, aber auch so viele faszinierende Dinge, über die ich sie heute alle ein Loch in den Bauch fragen will. Und ich freue mich wahnsinnig, dass sie hier ist, weil sie meines Erachtens nach eine ganze Menge zu erzählen hat. Herzlich willkommen, Autorin und Journalistin und jetzt mittlerweile auch neue Gesundheitsaktivistin Anne Philippi. Hallo Anne.
Hallo Nils.
Schön, dass du da bist.
Danke dir.
Ich finde das ganz interessant. Ich versuche, also erstmal, um sozusagen das Setup zu erklären. Wir fragen unsere Gäste immer, was sie gern snacken wollen, damit sie sich irgendwie wohlfühlen und so. Und da hast du erstmal heute hier den Full California Flavor ins Haus gebracht,
ja.
Weil du einen Green Smoothie wolltest und einen Espresso, einen doppelten Espresso.
Genau. So ist es.
Ist das noch so ein bisschen aus deiner Zeit in L.A., diese Green Smoothie-Sache? Weil da war das ja ein paar Jahre früher schon so, ich meine, hier ist es mittlerweile auch groß, aber da war es ja ein paar Jahre früher schon eine Sache.
Ja, also aber erstmal wollte ich sagen, ich freue mich auch wahnsinnig, dass ich hier sein darf. Ich finde das einen super, super interessanten Podcast. Ich habe auch gestern ein paar Folgen gehört.
Ach, cool.
So, und jetzt wieder zu California. Also in der Tat ist es so, dass ich das da so, ich will nicht sagen gelernt habe, aber dass mir das einfach so sehr gut gefällt, die Art des Essens, der Ernährung, der, ja. Manchmal ist es auch ein bisschen hysterisch natürlich. Ja. Also ich meine, aber wie gesagt, wir haben ja hier auch schon, Bio Company ist ja eigentlich auch schon so auf dem Weg zu Whole Foods. Also wir sind ja eigentlich, wie du schon gesagt hast, wir sind ja auch schon da. Aber es ist schon so, dass ich so bestimmte Sachen da mitgebracht habe, die ich jetzt nicht mehr so, gar nicht so richtig loswerde.
Ja.
Also, oder auch zum Beispiel so, dass ich länger darüber nachdenke, ob jetzt wirklich die Tofu, ob man das wirklich doch nicht essen soll wegen dem Soja. Ich glaube nicht, dass ich früher so viel darüber nachgedacht hätte wie heute. Aber es ist tatsächlich so, dass man, wenn man dort länger lebt, was ich ja getan habe, so circa 6 Jahre, Es gibt schon so eine andere Einstellung zu Essen und so weiter, das stimmt schon.
Ja, da kommen wir gleich drauf. Erstmal, also ich finde das, was ich hier oft mache, ist ja so eine Art Interviewsport. Ich liebe das ja, zu versuchen, so viel wie möglich über die Gäste im Vorfeld rauszukriegen, auch so über Zitate oder Sachen, die sie irgendwann mal erzählt haben, um das dann mit denen zu besprechen oder und so weiter und so fort. Bei dir ist das, du bist ja eine Journalistin, hast schon wahnsinnig viele Texte geschrieben, auch für viele Zeitungen, für viele große Zeitungen, hast selber auch mal Zeitschriften geleitet sozusagen. Was mich interessiert ist, ich habe jetzt viele Texte von dir gelesen, aber nicht so viele über dich gefunden. Und quasi, also du hast ja bei der Spex mehr oder weniger auch angefangen zu schreiben.
Ja, das stimmt.
Aber und du bist in Elsass geboren. Dazwischen ist eine riesengroße Lücke, über die fast nichts herauszufinden ist, außer dass du mal, ich glaube, auf dem TED-Talk erzählt hast, dass dein Vater die 18-jährige Haushälterin geheiratet hat, mit der durchgebrannt ist quasi.
Na, er musste gar nicht durchbrennen, er konnte im Dorf bleiben.
Ja, das ist ja schön. Das ist
praktisch. Ja, aber es ist in der Tat, es ist alles richtig. Also es ist genauso, hat sich genauso zugetragen.
Aber wie kommt man von, ich meine, ey, das ist ja auch wunderschön, französische Grenze und so. Du hast auch gesagt, du bist so quasi halb französisch, halb deutsch aufgewachsen.
Genau. Ja, ich war auf dem Robert-Schumann-Gymnasium und das war eben, also Robert Schumann, müsste man eigentlich sagen, also der europäische Politiker. Ja. Und dort waren eben teilweise auch französische Kinder und also Französisch war die erste Sprache, die Fremdsprache, die man hatte. Ja.
Aber das war quasi im deutschen Teil.
Das war ja, genau. Das ist ja quasi die also saarländische Grenze, aber es war sehr nah an dem an Frankreich dran, also so 10 Kilometer oder so. Genau.
Weil ich hab irgendwann mal gelesen, dass Eltern wahnsinnig gerne, die so nah am Grenzgebiet, vor allem zu Frankreich wohnen, ihre Kinder gerne auf französische Schulen schicken, weil die ja länger gehen und weil die auch ein bisschen strenger sind und so.
Ja, nee, bei uns war das so, also ich war auch die ganze Zeit, wie gesagt, auf 5. Klasse oder bis zum Abitur auf dem Gymnasium und da gab es so drei, also ich komme aus Saarlouis, das ist so, wie der Name schon sagt, von Louis XIV gebaut. Genau. Also da gab es halt drei Gymnasien. Eins war Naturwissenschaft, was für mich überhaupt nicht in Frage kam. Ja. Und es war auch ein Asbestbau, ehrlich gesagt. Ja, okay. Nachher bin ich froh, dass ich da nicht war.
Da sind die Naturwissenschaftler natürlich sehr gut aufgehoben.
Genau. Und dann gab es eins für so Latein und griechischen Schwerpunkt und irgendwie war da meine Stiefschwester war dort und ich weiß nicht, bin ich jedenfalls und mein Bruder damals sind wir auf das Robert-Schumann-Gymnasium. Das war eigentlich auch mal ein Mädchengymnasium, tendenziell. Ja. Und ich muss sagen, das Interessante ist, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, dass das wirklich eine wahnsinnig gute Zeit war, weil also da zu dieser Schule zu gehen, weil ich habe da, glaube ich, alle Grundlagen gelernt, so von, also ich hatte so Geschichte, Französisch, Englisch, alle so wirklich großen Bildungsgrundlagen, die habe ich wirklich aus dieser Zeit. Und ich war auch eher so, ich bin auch ehrlich gesagt super gern in die Schule gegangen, weil es eben um dieses Wissen ging, also was man da lernen konnte. Und ja klar, natürlich die klassischen Sachen, so arbeiten und lernen und Mathe arbeiten und sowas. Aber ich fand, war niemand, der so, oh Mist, diese Schule und so. Aber so, du hast schon recht, diese Grenzgegend ist natürlich auch so, gab es jetzt nicht so wahnsinnig viel, dass du zum Beispiel in einer Großstadt lebst und hast dann gleich schon so, weißt du, du kommst aus Köln.
Zwischen Köln und Bonn.
Genau. Also auf jeden Fall, dann bist du ja gleich in Köln und dann bist du da so in so einem Entertainment-Kontext, aber das ist da ja eher nicht so. Hat vielleicht auch ein bisschen damit zu tun. Und dann finde ich aber interessant, wenn du sagst, so, was ist eigentlich in dieser Zwischenzeit passiert, bis dann ich für Specs geschrieben habe. Also in der Tat ist es so, dass man, wenn man aus so einer Gegend kommt, und das spüre ich auch ganz stark, je älter ich werde, man hat eigentlich keine wirkliche Identität, wie andere Leute sie haben, die jetzt vielleicht so aus Hamburg, München, so sehr, sehr spezifisch kommen. Und es ist aber auch so, dass die französische Identität eigentlich dazukommt. Also klar, ich meine, faktisch war das ja Deutschland und man wuchs halt in Deutschland letztendlich auf, aber es war irgendwie auch nicht deutsch sozusagen. Und ich glaube, so dieses nicht wirklich so eine national, so ich sag jetzt mal so ein nationales Gefühl zu haben, hat dann auch dazu geführt, dass ich glaube, man kann da einfacher weggehen, so zum Beispiel. Also man hat nicht so eine, also ich kenne viele Leute, so Hamburg, München, die dann immer wieder doch so eine sind so eine Referenz oder sie ziehen sogar später wieder ganz dahin, auch wenn sie zwischendurch woanders waren. Und das ist da irgendwie nicht so. Ja. Und lustigerweise, die Person, die das total verstanden hat, ist der Besitzer des Restaurant Borchardt in Berlin, Roland Mari, der auch aus dem Saarland kommt, zumindest sehr lange da gelebt hat. Und der sagt, es ist genauso, er könnte eigentlich überall, er hätte überall landen können. Das war eigentlich so ein Zufallstreffer.
Ja.
Und ich glaube, das ist zum Beispiel so eine Persona, die man dann hat, die nirgendwo so wirklich erstmal so richtig zu Hause ist. So. Also erst später dann habe ich das Gefühl. Und das kommt sicher aus dieser Grenzgegend-Geschichte.
Interessant. Also das, ich meine, man kennt das natürlich so man kennt so das Phänomen der Landflucht, also dass so Jugendliche, das ist wahrscheinlich heute noch krasser, als es jemals zuvor war, die irgendwie so am Land aufwachsen, wo es einfach nichts gibt, auch perspektivisch einfach nichts zu tun gibt, dass die sagen, ich muss hier weg, ich muss irgendwie in die Stadt, wo die aufregenden Dinge passieren. Und gerade im medialen Zeitalter wie heute ist das wahrscheinlich stärker denn je, weil die quasi jederzeit in Social Media sonst wo sehen,
genau, also
wie aufregend die Stadt ist.
Das ist lustig, dass du sagst, weil ich hatte mal damals bei GQ so ein Interview mit Ethan Hawke gemacht, den ich immer ganz toll fand. Und dann hat er gesagt, dass er quasi damals eben auch aus einer amerikanischen Provinz kam, nach L.A. zum Casting und merkte halt so, er weiß nichts. Warum? Weil es kein Internet sozusagen gab und er nicht quasi, lass mich mal schnell googeln, wer das ist. Und dann hat eben so, wer heißt nochmal der Regisseur von Before Sunrise, ne? Richard Linklater hat ihm dann gesagt, ja, da gab es übrigens Fassbinder und so. Und er dann so, wer ist das denn? Und dann hat er zum ersten Mal so rückwirkend all diese Sachen erst so, sagen wir mal, wirklich wie so gelernt, die ihn dann eigentlich zu dem, nochmal zu so einem ganz anderen Schauspieler gemacht haben. Aber als er da hinkam, sagt er eben, wie gesagt, auch, weil es gab keine Info. Man musste da Zeitschriften, naja, okay, also auch schwierig, ne?
Ja.
Und es gab das nicht. Und das stimmt schon, so war das natürlich damals auch. Es gab wirklich so keine, dass man sagen könnte, okay, ist eigentlich wie heute, ist fast egal, wo man lebt vielleicht.
Ja.
Und man kann es ja alles online erforschen sozusagen.
Ja, für mich war es, als ich klein war, war Berlin auch immer so, also vor allem West-Berlin, vor allem Kudamm irgendwie so. Es war in allen Filmen, alle Filme waren ja immer an der Gedächtniskirche, alle Didi-Filme, aber auch Christiane F. und so. Alles war immer Charlottenburg und Kudamm und so.
Stimmt.
Also das war mein Berlin-Bild. So. Deswegen bin ich auch heute noch so gerne in Charlottenburg, weil das irgendwie so ein 80er-Feeling triggert von mir. Irgendwie so.
Nee, Christiane F. muss ich auch sagen, das war glaube ich auch das erste Mal, dass ich Berlin sozusagen richtig gesehen habe, also als in einem Film und so weiter. Und dann war das auch zu einer Zeit, als halt viele Eltern von Leuten aus meiner Klasse sich haben scheiden lassen. Das heißt, man hatte auch noch so das Scheidungsnarrativ da drin. Aber das war schon echt so ein, also bis heute, wenn man den Film jetzt heute nochmal schaut, das ist schon ziemlich, also wie soll ich sagen, so sehr, das definiert da einfach wahnsinnig viel für einen damals, glaube ich, so was, wie das sein könnte, wenn man hier ist und so weiter.
Na. Ich habe den auch zuletzt nochmal gesehen, also jetzt zuletzt vor 2-3 Jahren oder so, und habe gedacht, dass der hat eine gute Roughness irgendwie, dieser Film. Der hat schon ein ganz gutes Berlin-Bild transportiert.
Ja, absolut.
Wenn man jetzt so die Screenshots so aus der Serie, jetzt kommt ja so eine Serie, sieht, sieht so sehr glossy aus, alles und so. Aber dieser Film damals, der war irgendwie sehr bedrückend, sehr rough, sehr Berlin.
Mhm, das stimmt. Und ich finde auch erstaunlich, dass ich immer noch so weiß, wie die Babsi und Detlef. Man hat das irgendwie so, das war wirklich so ein, das hatte man vorher noch nicht richtig, also nicht wirklich gesehen, sowas in die Richtung. Das stimmt.
Ja, für mich war früher auch ein wichtiger Teil von Berlin immer, es gab einen Film, Richie Guitar von den Ärzten.
Das war
ein Ärzte-Kinofilm. Und da sind die so als Band so erfolglos und versuchen die irgendwie einen Gig zu kriegen. Und dann stellen die sich auf so einen Anhänger von einem Laster und laden alle Fans auf die Tribüne an der AWOS ein. Da an der Autobahn ist doch diese alte Tribüne.
Yeah,
noch. Und dann setzen sich alle dahin, dann fahren die mit dem Laster immer auf der Autobahn vor und zurück, damit die dann da so ein Konzert spielen können. Und da muss ich auch immer dran denken, wenn ich an diese Tribüne vorbeifahre. Da kommt man ja quasi jedes Mal, wenn man außerhalb von Berlins über die Autobahn wieder reinfährt, kommt man da so dran vorbei.
Ja, aber es war schon, ich glaube, ich war einmal auch, weil meine Mutter hatte damals Freunde in Berlin, da waren wir in weiß nicht genau, wann das war, aber auf jeden Fall in diesem Café, in dem im Blixer Bargeld immer seine Post abholte. Ja. Und dann habe ich ihn da gesehen und ich dachte auch so, oh Gott, das war so eine, man konnte das gar nicht, also man merkte so, wie West-Berlin ja auch so eine total eigene Welt war, ne?
Ja, total.
Also, aber ich fand es auch, ich war auch fasziniert davon, also muss ich sagen, also ich hätte aber gar nicht gedacht, so, ich muss da jetzt sofort hinziehen. Ich glaube, ich hätte mich auch schon erst mal so mit 17, 18 da vielleicht auch überfordert gefühlt, aber ich fand es trotzdem, es war wichtig für mich, das so als zu sehen irgendwie, wie anders das auch war sozusagen.
Ist denn, nachdem du so auf der Schule warst und dann irgendwie so Abi gemacht hast und so, gab es da jemals oder war da vielleicht schon die Idee, zumindest so Schreiben oder Journalismus, dass das irgendwie eine Richtung für dich sein könnte?
Nee, also ich habe Abitur gemacht und dann habe ich Kulturwissenschaften studiert, hey, in Lüneburg.
Of wow.
All places. I know. Ja, gleich mal runtergefahren alles.
Ja,
ich weiß, aber lustigerweise, diese Universität wurde dann oder ist jetzt, glaube ich, relativ bekannt sogar. Es war auch gar nicht so eine schlechte Idee.
Ja. So war auch so ein guter, softer Anstieg zu Saarlouis.
Aber wobei es am Ende war es genau dieselbe Stadtgröße eigentlich. Ja. Ne? So, ja. Aber so, es waren sehr viele Leute aus Hamburg da, die da studiert haben, weil man das Studium relativ schnell machen konnte. Und ich fand es aber, ich fühlte mich dann eben genau aus dem Grund da nicht wohl, weil es eigentlich genau so war.
Zu ähnlich war.
Genau, es war ziemlich, und es war auch irgendwie, mit Norddeutschland komme ich nicht so gut klar, ehrlich gesagt.
Ja,
also,
ich auch nicht.
Ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Und dann dachte ich so, okay, so in Hamburg, also war ich natürlich auch irgendwann in Hamburg, aber es war nicht wirklich so meine Stadt. Und dann habe ich mich eben da für Publizistik in Berlin beworben. Ja. Und weil ich eigentlich auch immer dann schon die ganze Zeit in Berlin war. Und es war aber eigentlich so eine Zeit, die, naja, so im Rückblick würde man sagen, ich hab das dann auch fertig gemacht, Publizistik und so weiter. Aber da ging es auch noch nicht um Schreiben. Mhm. Und ich hätte das eigentlich auch niemals machen sollen, weil das so eine Art von Studium war. Also ich konnte damit eigentlich überhaupt nicht wirklich irgendwas anfangen, auch inhaltlich gar nicht so richtig. Aber wie es halt ist, dann hat man es halt zu Ende gemacht. Und ich war dann aber trotzdem so ein paar Ansätze gab es da schon zum Schreiben und ich weiß sogar irgendwann, als ich so, ja, wann war das so Anfang 20 war, gab es dann auch so ein Angebot vom Zeitmagazin, so eine Art Junior-Redakteur zu werden. Und es fiel mir neulich nochmal ein, dann habe ich zu denen gesagt so, ach nee, ich glaube, ich muss mein Studium zu Ende machen. Und ich dachte halt so, oh mein Gott, wie bescheuert kann man eigentlich sein. Also ich war in dieser ganzen Zeit, wenn mir so sogenannte Opportunities geboten wurden, also bei Vogue zum Beispiel, auch als Assistentin damals von Angelika Bleschmann, ich habe ja auch gesagt, nee, ich glaube, also das ist nichts für mich. Und heute so denke ich mir so, null Karrierebewusstsein. Ja. Oder vielleicht auch einfach zu große Unsicherheit, dass ich das irgendwie können würde, obwohl ich witzigerweise schon für Vogue geschrieben hatte. So, ja. Sozusagen über, da, also ich habe angefangen dann da über, so, wenn du fragst, wann ging das los, also eher so wirklich so Mitte 20 erst habe ich damit angefangen. In Hamburg dann und eben, da war ja noch sehr viel so Musik, Labels in Hamburg, so Motor und sowas.
La Stor.
Ja. Oh Gott. Genau, also all diese Bands, die kennst du ja auch noch aus deiner Viva-Zeit vielleicht, ne? Und dann habe ich da angefangen, so für Vogue wirklich regelmäßig so Musikinterviews zu machen. Und dann war es so, auf einmal war so ein ganz neuer Momentum da. Und ich habe es aber wirklich, ich hätte das auch nie wirklich geplant, ehrlich gesagt, so. Also so jetzt, ich werde Schriftsteller oder ich werde Journalist oder so. Sondern ich glaube, es kam einfach so, dass mich die Sachen oder die Produkte von den Leuten, also die Musik oder wie auch immer, interessiert haben. Und dann gab es halt, wie das dann manchmal so ist, dann kannte man ein paar Leute und die sagten, willst du nicht mal, was war denn eigentlich das erste Interview so richtig, also Whirlpool zum Beispiel, diese Band.
Ja. Hans Niesmann,
genau. Ja. Und das war natürlich noch so ein bisschen so, okay, die sind jetzt mal nett zu dir. Ne? So, aber dann kam halt so die größeren Interviews, auch so Iggy Pop und solche Leute. Und dann war es aber eher für mich so die Faszination der Leute oder was die da machen, die mich dann dahin gebracht hat. Und jetzt gar nicht erstmal so, oh, ich muss unbedingt schreiben oder so. Ich bin jetzt gar nicht so ein, ich habe jetzt schon drei Bücher geschrieben, bevor ich einen Artikel geschrieben habe oder so. Also Genau, und das, da ging es dann eigentlich so los, so wirklich so Ende 20, ehrlich gesagt, eher so.
Und war das vielleicht auch, ich meine, dass du diese Chancen hast liegen lassen, über diese Anfang, die du während des Studiums hattest, war das dann vielleicht auch, ich meine, wenn du hast ja dann sehr jung, bist du dann einfach direkt ins Studium übergegangen, dass quasi da arbeiten und wirken in einem ja auch noch die alten Prägungen und so, die man dann von zu Hause mitbringt, wo es dann auch so ein bisschen darum geht, so mach was Ordentliches, mach das zu Ende, bring die Sachen zu Ende, hab eine Ausbildung, nur dann erreichst du was im Leben.
Und also so. Ich meine, genauso war es auch, wie du es gesagt hast, und es war vor allen Dingen so, dass ich so in diesem Studium auch gemerkt habe, also ich bin überhaupt kein Universitätstyp.
Ja.
Deshalb hätte ich ja zum Zeitmagazin sagen können, hey, ja, klar, gib mir einen Job, ich verdiene Geld, es ist toll. Ja. Aber ich habe immer heimlich gedacht, so, nein, nein, es muss fertig gemacht werden. Und das Interessante ist aber, dass so im Nachhinein, auch wenn ich dann in Redaktionen, oder wenn ich die Fair dann später war, die Wahrheit war einfach, dass niemals mich jemand nur eine Sekunde danach gefragt hätte, nach diesem Studium.
Ja.
Niemals einfach.
Das also, ist ja immer der Witz.
Ich meine, diese ganzen, also so diese ganzen BRD-Ideen noch von so und dann ein Studium und da hat man den super Abschluss. Also letztendlich die Leute, sagen wir mal, die in den Medien eine echt große Karriere gemacht haben, die ich kenne, von denen hat niemals irgendeiner eine Universität betreten. Was jetzt nicht immer per se heißt, dass es was Schlechtes ist, aber also es ist offensichtlich in dieser Welt völlig irrelevant am Ende. Also für alle, die das hören und jetzt, man muss nicht zur Universität gehen.
Man muss vielleicht so, als Arzt sollte man vielleicht zu Ende studiert haben.
Das sicher, aber als Journalist.
Das fände ich irgendwie okay, aber als Journalist. Also als, ich glaube, im Journalismus ist ja sozusagen auch das Studium die wichtigste Schule, die es gibt. Also, dass man da schon anfängt zu schreiben und so, dann ist der Abschluss eigentlich nicht mehr so wichtig.
Ja, also ich meine, die meisten oder viele Leute sind natürlich zur Journalistenschule gegangen, Henry-Nannen-Schule und so weiter. Ja. Aber das war auch nicht mein Ding. Also ich glaube, ich wäre da durchgeflogen. Also das Lustige ist, ich habe die ganze Zeit in meinem Leben als Journalist, was ja jetzt nicht mehr meins ist, aber ich habe immer gedacht, ich müsste ein Geheimnis finden, was all diese Leute so können, dass sie so richtig so, zum Beispiel recherchieren. Das war nie mein Ding. Ich war einfach schlecht im Recherchieren. Ja. Bin lieber irgendwo hingegangen und habe halt die Sachen angeguckt und oder habe also eigentlich am meisten mit Leuten gesprochen. Das war so mein Ding. Also auch dann für Reportagen ganz kurz. Ich war ja mal nach Vanity Fair so 8 Monate bei der Bild am Sonntag. Ich gebe es zu. Es war eine wirklich richtig gute Zeit im Sinne von, dass man eben ganz viele Dinge gelernt hat, wie Leute auf was reagieren, wenn man sie danach fragt und so weiter. Und klar, mir waren halt 8 Monate klar, ich könnte da niemals länger sein. Aber es war trotzdem eben so, es hat tatsächlich schon nochmal geschärft, was welche Richtung es bei mir geht und wo ich eben also überhaupt nicht in irgendeiner Form hinpasste.
Ja. Wie ist das denn, also du hast jetzt erzählt, du hast dann, bist dann quasi über die Leidenschaft bei der Vogue gelandet. Genau. Hast dann da über Musik geschrieben. Mhm. Und darüber bist du dann bei der Spex gelandet? Also ist dann so sozusagen?
Also es war so, wie gesagt, da ich in Hamburg war, waren da ja auch einige Leute von Spex, die damit in Verbindung standen. Und dann kam das, irgendwie war das so eine Gruppe von Leuten, glaube ich, die da alle im Kontakt standen. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das genau zwischen, ich glaube Tom Holert, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, der war damals da, der ist, glaube ich, jetzt Kunsthistoriker oder so auch eher gewesen, aber der hatte mich gefragt.
Ja.
Und dann habe ich aber eher so über Spice Girls und so geschrieben.
Ja. Pop, das war ja immer ein wichtiges Thema in der Spex.
Total, aber ich meine, ich glaube, also witzig wäre, wenn ich das heute mal selber drauf verlesen würde. Also ich natürlich, wie du schon ahnst, hat man natürlich auch versucht, habe ich auch versucht, so Spex-ish zu schreiben, so ein bisschen. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass die Aufteilung war, also die ganzen Pros, also Dietrich, ne, Dietrichsen, wer war da noch eigentlich von diesen ganzen Mark Takacidis und die ganze Zeit, also die waren natürlich immer so, ja, also pass auf, wenn die richtig Big Fishes kommen, hier die richtig wichtigen Platten, dann schreiben die halt darüber. Und wenn die Spice Girls auch was rausbringen oder die No Angels, dann kannst du das gerne machen. Und ich fand es aber ehrlich gesagt auch total super, weil mich das auch viel eher so interessiert hat, so also anders über solche Sachen zu schreiben. Und ich fand es auch ehrlich gesagt ein gutes, Training ist immer das falsche Wort, aber eine interessantere Aufgabe, halt über solche Sachen eher zu schreiben, statt jetzt über so eben sehr komplizierte Public Enemy Platte war natürlich klar, dass das ist Chefsache.
Na klar.
Da kann man nicht einfach sagen, so.
Coole Platte geht dann.
Genau. Ja. Und genau, über Courtney Love habe ich da auch viel geschrieben. Damals, also es gab ja diese Celebrity Skin Platte oder auch Live Through This von Hole. Ja. Und damals fand ich das schon sehr interessant, so als neue Idee von einer weiblichen Band oder Grunge, ich weiß nicht, wie man das noch überhaupt so sagen kann. Später fand ich es dann etwas problematisch bei ihr so, aber in der Zeit war das wirklich so eine ganz neue Idee einfach, glaube ich auch.
Aber war das nicht, ich meine, du kommst aus dem Saarland,
ja, genau.
Studierst in Lüneburg, ja. Studierst dann irgendwie Sachen, die dich nicht interessieren, landest dann bei der Vogue, um für die Vogue über Musik zu schreiben und dann fragt die Specs, die ja schon trotzdem auch immer so diese Aura des Besonderen und des sehr intellektuellen Auseinandersetzung mit Musik hatte, hat man da nicht Schiss quasi irgendwie zu bestehen?
Doch, natürlich, also. Und es war auch immer so, ich weiß nicht, wenn man die Texte abgegeben hat, dann hatte ich manchmal auch so, also ich glaube, ich habe einmal das Wort Historikerstreit im falschen Kontext benutzt.
Oh, da brennt die Redaktion.
So, da war es ein bisschen, gab es ein bisschen schlechte Laune. Ich weiß aber gar nicht mehr, also wieso ich das eigentlich benutzt hatte. Aber es war so ein bisschen so, dass ich oftmals so dachte, okay, ich habe jetzt dieses eine Thema, wie gesagt, ich hatte eher so die Pop-Themen und dann versuchte ich das aber so in mir so eine, wie soll ich sagen, so Ideen loszutreten, die ich einfach zu diesem Thema habe. Und es war natürlich so, dass ich da überhaupt nicht irgendwie dachte so, ja, die finden das alle super und oder da wird schon keiner irgendwas sagen. Also natürlich, es war natürlich damals noch so ein Kontext noch, der, also in so einer Musikwelt, wie du gesagt hast, intellektuellen Welt, schon relativ besonders natürlich irgendwie war. Aber ich glaube, es hat mir so, also für mich selber oft so, immer so, wie soll ich sagen, so Merkmale oder Wegweiser gezeigt, in welche Richtung ich mich eigentlich bewege, sozusagen. Und ich meine, ich bin ja dann nicht in so eine sehr intellektuelle Richtung gegangen, also so Theorie oder Gender-Theorie kam mir da zum Beispiel gerade auf. Also also natürlich auch so erste politische Fragestellungen, also auch was ja vor allen Dingen in Hamburg so mit Blumenfeld und diesen ganzen Sachen passierte. Das war eher ehrlich gesagt nie wirklich so richtig mein Ding. Und ich konnte da aber so sehr gut erkennen in diesen Jahren, wo, also dass ich mich offenbar sehr stark für so, also für neue Ideen interessierte, aber die eben glamourös vorgebracht werden, diese Ideen.
Ja, verstehe.
Sozusagen. Und nicht unbedingt immer intellektuell, sozusagen. Ja.
Also du hattest sozusagen auch bei der Specs so eine, hattest im Grunde genommen so eine Insel, auf der du so ein bisschen, du hattest so dein Thema, das für die anderen so ein bisschen Pui-Bä war, im Grunde genommen, und konntest das dann irgendwie so beackern. Weil die wussten, dass es bei ihnen stattfinden muss, aber sie selber hatten irgendwie gar nicht die Muße dafür.
Ja, oder auch so, ich meine, sagen wir mal, dass jetzt jemand, so ein Superschreiber, so besprich mal die neue Spice Girls Platte, also ganz ehrlich, da hinten sitzt der Praktikantin, aber ich muss gerade mal überlegen, also warte mal, was, also das war auf jeden Fall eine, ich sag immer deshalb Spice Girls, weil ich das sehr gerne mochte damals selber,
Ich habe eine Quote aus einem Specs-Artikel von dir gefunden, die mir sehr gut gefallen hat, die dann in der Taz aufgegriffen wurde, von 98, da hast du wohl eine Review über Grease geschrieben, oder einen Text über Grease, über den Film geschrieben, und hast darin den schönen Satz geschrieben: Kult ist immer dann, wenn eine Sache bedeutungslos geworden ist, so wie Tapetenmuster oder Mick Jagger.
Hab ich das geschrieben?
Da wurde dann zitiert und dann hat der, weil der Autor musste gerade für die Taz einen Text über die neue Rolling Stones Tour schreiben, hat dann gesagt, ja, Anne-Philippi hat gesagt, Mick Jagger sei bedeutungslos, aber so bedeutungslos ist er nicht und so, das war dann so der Aufhänger für den Text.
Naja, also ich meine, interessant, ne? Also Grease, du meinst Grease, was war das, dieser Film?
Ja.
Ja, stimmt, es gab der kam wieder in die Kinos wegen irgendeinem...
Wie immer, also regelmäßig.
Ja, genau. Aber das, natürlich ist es so, dass Mick Jagger was bedeutet. Also ich meine, aber auf der anderen Seite, das passt vielleicht ganz gut. Also ich habe für die, in Süddeutsche, als ich in L.A. war, habe ich so eine Geschichte geschrieben über dieses Stones-Konzert da sozusagen. Ja. Und der Text ging um das Konzert der Stones in diesem, wie heißt das, in L.A., diese riesige Halle. wo da auch mal alle, so wie hier halt diese O2-Arena. Staples Center, genau. Und es war natürlich wahnsinnig toll, weil so, es war wirklich so das, glaube ich, zweite Konzert, was ich gesehen habe von denen. Und dann in L.A. ist natürlich irgendwie auch was Besonderes. Ja. Und es war aber tatsächlich so, dass man merkte, das ist jetzt wirklich wahnsinnig toll natürlich, das zu sehen. Aber natürlich war es so, dass es keine wirkliche neue Idee von dieser Sache gab. Ne? Ja. Und es war auch gar nicht schlimm, weil ich meine, ich glaube nicht, dass Leute auch deshalb hingehen zu den Stones. Aber so, es war wirklich so eine, so ein Momentum, wo man merkte, okay, man geht da selber hin, um sich selber so Dinge zu, wie soll ich sagen, sich selber nochmal Dinge so klar zu machen über die oder welche Unveränderbarkeit die auch in dem eigenen Leben haben. Und dass man, wenn man dieses oder jenes Lied hört, so quasi bestimmte Gefühle aktivieren kann, so wie wenn man zum Beispiel bestimmte verschiedene Cannabis-Sorten hat. Wenn man die raucht, wird man eher ruhig. Wenn man die raucht, wird wird man eher ruhig oder wird man eher aktiv, wird man eher kreativ. Ja. Und so ist es eigentlich auch mit Stone-Songs, dass man die eigentlich so nutzen könnte, für welches Gefühl man gerade so braucht, sozusagen. Ja. Sagen auch übrigens auch viele Schriftsteller, dass sie manchmal so das genauso machen, dass sie immer so bestimmte Songs hören, die sie dann in die und die Richtung führen.
Ja.
Aber es war natürlich gleichzeitig auch so, dass man sah, es gibt von denen keinen Willen mehr, jetzt irgendwas drastisch zu verändern oder so. Ne? Insofern, also witzig, aber das, man kann sich ja immer nicht daran erinnern an solche Sachen. Aber es macht schon Sinn, so, ne? Also was dieses Zitat.
Finde ich auch. Es ist ja auch, ich meine, also, Kult ist ja auch wirklich eines der schlimmsten Siegel, die man kriegen kann, im Grunde genommen. Also Kult und kultig ist ja das, was man immer versucht zu vermeiden.
Mhm. Stimmt.
Weil es, wie du sagst, weil die Sache ab dann bedeutungslos ist. So Schlagermove ist Kult. Schlagermove in Hamburg ist Kult, sozusagen.
Was ist eigentlich mit Thomas Gottschalk? Ist das auch Kult für dich? Weil der taucht auch auf Clubhouse gerade so extrem.
Naja, ich finde den ein bisschen schwierig. Also ich liebe den alten Gottschalk, auch die Erinnerung an den, auch wenn ich heute noch alte Sendungen sehe, finde ich den genial, wirklich. Ich finde, er ist jetzt so ein bisschen überfordert mit der Menge an Anfragen und Dingen, die er machen soll.
Mhm.
Da struggelt er so ein bisschen in meinen Augen. Also für ihn läuft es super aus seiner Sicht, aber ich finde so ein bisschen, er verspielt gerade so ein bisschen was, weil er an Orten präsent ist, die, also er müsste jetzt eigentlich viel, viel mehr Elder Statesman sein, als es ist. So.
Stimmt.
Und das kann er irgendwie, glaube ich, nicht. Und ich habe zuletzt, lustigerweise mit einer Freundin darüber geredet und dabei ist mir aufgefallen, dass Thomas Gottschalk sozusagen im Deutschen, in der deutschen Medienlandschaft oder so, den Entertainer gekillt hat. Thomas Gottschalk war der erste Moderator, der nicht gesungen hat, der nicht getanzt hat, der keine Sketche in seiner Samstagabendshow gemacht hat, sondern der einfach nur moderiert hat und so ein bisschen getalkt hat, sehr charmant, aber und so wie kein anderer. Aber er war der erste, der eben nicht dieses Multitalent war, wofür früher eigentlich immer ein Entertainer stand, oder?
Stimmt.
So Rudi Carrell, Peter Frankenfeld, wie sie alle hießen. Das hatte er plötzlich gar nicht mehr. Das fand ich so, ist mir zuletzt erstmal aufgefallen, dass er ist die Bruchstelle, ab der es sich verändert.
Stimmt. Aber sag mal, und war das bei dir denn so, dass du dachtest, du willst immer sogenannt zum Fernsehen?
Also ich wollte immer Schauspieler werden.
Ah, okay.
Ich war, glaube ich, seit ich sieben war, wollte ich Schauspieler werden. Hab dann immer Theater gespielt, also in der Schule.
Ah, okay.
Und hab dann in so einem professionellen Jugendtheater gespielt, wo wir dann auch so Gastspiele gemacht haben und so. Und dann kam ich zu Viva und dann hat mich das Fernsehen total versaut fürs Schauspiel. Das war dann so der Bruch sozusagen.
Mhm.
Aber ich überlege noch heute, dass ich eigentlich wahnsinnig gerne wieder Theater spielen würde. Ich glaube, ich habe ja auch Regie studiert in München dann vor ein paar Jahren, weil ich dann Regie interessanter fand. Aber bei Schauspiel im Theater würde mich noch reizen. Irgendwie, das finde ich irgendwie immer noch interessant. So dieses Publikum.
Nach der Impfung kannst du das ja wieder machen. Ja,
absolut. auf jeden Fall dann Specs, so um 98 rum. Ich habe dann auch gelesen irgendwo, dass du dann selber ein Magazin auch gemacht hast als Chefredakteurin. Mit dem muss man, also heute wird ja jede Band und jeder Act wird danach bewertet, wie googlebar er ist.
Ja.
Muss man bei diesem Magazin sagen, auch nicht ganz glücklich gewählter Titel, denn das hieß Park and Ride.
Mhm.
Wenn man Park and Ride googelt, findet man sehr viele Parkplätze, klar, aber nichts über dieses Magazin.
Das stimmt. Nee, das war auch gar nicht so lange. Es war so ein Versuch damals, wirklich so eine Art, ja, neue, vielleicht auch aus dem Kontext heraus produzierte Idee von so einem Stilmagazin zu machen. Und ich muss aber auch sagen, wenn ich heute so daran denke, dass das eigentlich, ich mochte das eigentlich überhaupt nicht, das zu machen.
Ja, wirklich?
Im Sinne von so, dass ich da Chefredakteur oder so sein sollte. Das hat mich irgendwie damals überhaupt nicht interessiert.
Ja.
Und da wir aber nur so zu dritt waren und halt ein paar Leute, die dafür dann geschrieben haben und so weiter, haben wir das natürlich, ne, musste jeder da irgendwie einsteigen. Aber ich war zu der Zeit so, oder es war überhaupt nicht mein Interesse sozusagen. Und ich war fast auf eine komische Art erleichtert, als es vorbei war, weil ich damals an der Stelle überhaupt nicht, ich war da gar nicht präsent.
Es war auch so ein bisschen do-it-yourselfig, es hatte keinen großen Verlag im Hintergrund.
Nee, genau. Und ich meine, aber auch da weiß man ja, es gibt Leute, die haben auch so angefangen, ne? Und dann zwei Jahre später gehen die genau diesen Weg oder so. Aber nee, das war irgendwie nicht, es war nicht von Interesse für mich. Und ich muss auch sagen, so, ich fand dann zu der Zeit auch, ich glaube danach, kurz danach kam ja auch so diese Zeit da bei den Berliner Seiten, bei der FAZ oder bei FAS, nee, FAZ war es ja noch. Und ich fand schon immer auch schon interessant, nicht in so einem, sagen wir mal, kompletten Indie-Kontext zu sein. Also ich fand es schon interessanter, man war in so, sagen wir mal, auch Institutionen, also wenn du Specs nimmst, letztendlich auch in Vogue.
Ja.
Und ich finde es eigentlich immer interessanter, in solchen Rahmen was zu schreiben, was jetzt vielleicht dann nicht sonst da nicht steht, sozusagen.
Und wie gesagt, ich habe am Anfang schon angekündigt, du hast, dein Leben steckt, ist es voller Brüche sozusagen. Ich finde, hier gibt es quasi schon einen, insofern man eine Verkehrung zum Gegenteil als Bruch bezeichnen möchte, aber du hast bei der Specs, also im höchst intellektuellen Blatt, sozusagen Pop betreut und bist dann zur FAZ, wo du Promis gemacht hast, was ja auch sozusagen der Alien in diesem intellektuellen Kosmos ist.
Das stimmt, ja, stimmt. Das ist ja eigentlich sehr ungern sozusagen gesehen, ne?
Ja.
Stimmt, und es war, also damals war wirklich toll, diese Berliner Seiten. Ich weiß gar nicht, wann das war, so 2001 oder sowas ungefähr.
Ja, das 2000. War so voll Schirmacher.
Genau, Schirmacher Florian Illies. Und Florian Illies war eben der Generation Golf Autor, war quasi der Chefredakteur, glaube ich, dieser Seite. Und Benjamin Stuckrad-Barre war auch da. Und dann war es, also gab es da natürlich auch so ein Momentum zu der Zeit, als so, das wirklich einfach so wie so ein Spielplatz eigentlich war, ne? Also klar, es war FAZ, aber man dürfte eben sich Sachen ausdenken. Und wir hatten dann zum Beispiel, ich hatte so eine Rubrik oder ein ja, wie soll man sagen, so ein, ja, so eine Idee, die wir dann ein paar Mal auch ausgeführt haben. Und zwar uns immer mit, oder ich traf mich immer mit Leuten aus so einem Berliner Kontext, und wir haben immer so 4-5 Fotos aus deren Vergangenheit rausgesucht und haben die dann besprochen. Zum Beispiel Westbam oder Dimitri Hegemann, also der den Tresor gegründet hat. Ich weiß gar nicht, gab es noch irgendjemand? Ja, Blixer Bargeld, genau, ja. Blixer Bargeld auch. Und das war zum Beispiel so, das war wahnsinnig interessant, wenn man da wirklich auf eine ganz andere Art diese Leute nochmal so gesehen hat. Also ein bisschen auch was wir jetzt eigentlich machen.
Ja.
Und also mit Westbam war es wirklich so, da haben wir das Gespräch geführt in Hamburg in irgendeinem Backstage-Raum, wo er dann später gespielt hat. Und ich glaube, er war schon so ein bisschen over the rainbow sozusagen. Und hat sich dann immer so, nein, ich muss mir jetzt einen FAZ-Artikel, Überschrift zu diesem Ding ausdenken.
Ja.
Und hat dann so, eigentlich haben wir die ganze Zeit verbracht, wie er sich quasi Überschriften für dieses Ding ausdenken würde. Also das war zum Beispiel wirklich total interessant. Und dann weiß ich noch, dann gab es eben 20 Jahre Einsturz und Neubauten. Und dann hat Florian Illes mich dahin geschickt, ich sollte darüber schreiben. Und ich habe irgendwie so einen total, so man würde fast sagen, so abgehobenen, strange spirituellen Text geschrieben darüber. So, weißt du, so dieses FAZ-Ding, so ein bisschen so mega Meta-Ebene. Ja. Und ich dachte so, das findet der wahrscheinlich. Und dann rief Florian mich an und sagt, das ist der beste Text, den ich geschrieben habe. Und ich fand immer interessant, wenn man in so einem Experimentalraum irgendwie war, ne? Also wenn es halt immer alles so klar war, wo man da war, oder was auch von einem erwartet wurde, dann bin ich meistens dann irgendwie irgendwo anders hingegangen. Oder in dem Fall war es ja so, dass die dann leider eingestellt wurden, die Seiten. Aber ich glaube, das war eine wirklich ungewöhnliche und auch echt tolle Zeit in diesem neuen Berlin, sagen wir mal, Journalismus oder so. Mhm. Weil da konnte man wirklich, es gab da keine Einschränkungen. Man konnte da erstmal, was man so sich ausdenkt oder glaubt, macht, dass es Sinn macht. Das war ein echt guter Moment.
Na. Du bist ja dann zur Vanity Fair. Mhm. Die gab es ja mal eine kurze Zeit in Deutschland, ja, genau. Auf Deutsch. Das ist ja, da warst du ja dann quasi, also wie gesagt, schon bei der FAZ, bei der FAZ und so, dieses Promi-Thema, das lag dir irgendwie, du hast auch immer so einen Zugang zugefunden, auch so einen anderen Zugang oft in den Texten irgendwie zugefunden, zu diesen Promi-Themen. Und jetzt warst du ja bei der Vanity Fair eigentlich im Grunde genommen am Ziel dieser Bemühungen, absolut. Sozusagen, oder?
Absolut, also ich meine, Das war in den Anfängen, die war ja dann auch nicht mehr viel länger, aber es war auch, also ich muss sagen, ich fand es irrsinnig toll, da zu sein. Es war einfach, man kam morgens in diese Redaktion, ich war immer einer der Ersten, und weil ich einfach so echt große Lust hatte, dahin zu gehen. Und dann gab es diese Redaktionskonferenzen, wo dann manchmal so klar Ulf und Ulf Poschert und Rainer Schmidt und dann eben aber auch Reinhard Götz zum Beispiel war. Und ich dachte so, sag mal, geiler kann es doch eigentlich nicht sein. Man kann hier so Ideen durch die Gegend schmeißen. Es sind so wirklich unglaubliche Leute, die hier zur Konferenz eingeladen werden. Also es war wirklich auch eine ganz super interessante Stimmung am Anfang und auch echt so sehr so euphorisch, weil auch welche Leute da wiederum neu zusammenkamen plötzlich. Ja. Und also das war glaube ich auch so eine Zeit in Berlin, die, wann war denn das nochmal genau, so 2005, 6, 7 ungefähr,
genau,
ne?
So die Ecke, ja, genau.
Genau, also als in Berlin natürlich auch nochmal so ein nächster Schritt irgendwie stattfand. Dass man eben so eine neue Stadt da ja auch irgendwie definierte. Ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich auch schon da zu der Zeit. Ja,
zu der Zeit war ich noch in München, aber bin immer so ein bisschen gependelt und hab das natürlich alles auch schon mitbekommen und so, naja.
Und dann war ich da auch relativ schnell, ne, auch so, sagen wir mal, für Hollywood und solche Sachen zuständig und habe dann auch die ersten Geschichten so in L.A. gemacht und bin dahin gefahren, zum Beispiel als Heath Ledger sich umgebracht hat oder in seiner Überdosis gestorben ist. Ja. Da bin ich nach L.A. geflogen und habe seinen Entzugsarzt getroffen und so weiter. Und ich muss sagen, so als ich da, das war, glaube ich, so mein erster so richtiger Reporter-Trip so für Vanity Fair dahin zu fahren. Und danach dachte ich so, nee, man muss an diesem Ort sein, an dem das alles passiert. So. Ja. Und als ich von da zurückkam, war ich so ein bisschen angefixt, ehrlich gesagt.
Ja, verstehe. Das ist natürlich auch, ich meine, L.A., das ist ja auch ein totaler Sehnsuchtsort. Also auch wenn man da war. Da, was man da sieht und erlebt und so, das kann man sich an keinem anderen Ort genauso vorstellen. No. Also nicht mal in Amerika. Das hat schon eine sehr besondere Magie.
Absolut.
Und aber du warst ja dann bei der Vanity Fair. Zu der Zeit hast du ja dann, wie gesagt, du hast dich um so Hollywood-Promis gekümmert und so. Jetzt hast du natürlich solche Reportagen gemacht. Ich wundere mich gerade, dass Heath Ledger so lange schon her ist. Das ist ja echt total krass. Yeah. Meine Güte, wie die Zeit vergeht. Aber da hast du natürlich solche Reportagen gemacht, aber hast wahrscheinlich auch so normale Promi-Interviews gemacht oder so. Du hast mal irgendwo in einem Interview erzählt, das Besondere wäre an einem Text über einen Promi, es zu seiner Geschichte zu machen, ohne dass man selber als Person in Erscheinung tritt, sozusagen. Mhm. Weil, was ich mich mal gefragt habe, was du ja auch zu einer gewissen Meisterschaft gebracht hast, sind Junket-Interviews. Junket-Interviews sind ja, das muss man vielleicht mal den Leuten erklären, die undankbarste Aufgabe des Universums, weil man wirklich, und das ist jetzt keine ausgedachte Zahl, weil man original 7 Minuten Zeit hat, jemanden zu interviewen und da irgendetwas
mit 10 anderen Leuten.
Genau, mit 10 anderen Leuten und da irgendetwas Besonderes herauszufinden oder irgendwas oder innerhalb von 7 Minuten etwas zu finden, woraus man eine Story schreiben kann oder so. Das ist ja die allerschlimmste Aufgabe, die es in diesem Universum gibt. Wie hast du das gemeistert? Wie hast du das geschafft, da was draus zu machen?
Also ich habe dann gemerkt, so scheinbar konnte ich in sehr kurzer Zeit, und das war vielleicht auch ein bisschen so ein Training, also was mit Vogue und so weiter schon anfing damals, die Strategie ist, in ganz kurzer Zeit höchste Intimität zu erreichen. Und man muss natürlich immer sofort an Luxusprostituierte oder Callgirls denken, die genau dasselbe eigentlich machen müssen. Ja. Und ich fand dann in mir plötzlich eine Struktur, die dem scheinbar, die das scheinbar sehr gut konnte. Ja. Und sagen wir mal, du hast ja eben schon beschrieben, also wenn du mit 10 Leuten auch noch sitzt, ne, in einem meistens sehr schrecklichen Hotelzimmer, dann war es natürlich aber auch so, dass 2 Leute immer diese, oder maximal 2 Leute die Fragen gestellt haben und die anderen haben einfach so ihr Aufnahmegerät oder ihr Telefon da drauf gelegt auf den Tisch. Aber es war tatsächlich so, als ich für GQ gearbeitet habe in LA, hatte ich natürlich oftmals am Anfang eher so alleine die Leute. Das hat sich später dann auch nochmal verändert, als diese ganze Welt natürlich schon dem Ende zuging, so ein bisschen. Aber es war dann so, selbst dann hatte man ja oft so 15 Minuten oder so, ne? Ja. Also 7 oder 15 macht dann auch, ist kein Unterschied mehr. Und es war halt wirklich so, wenn man zum Beispiel als erstes die Frage stellen würde, how did you prepare for the movie, war es eigentlich schon, es würde niemals mehr funktionieren, weil man ja schon nach 5 Minuten nur noch 2 Minuten hat das. Also man musste meistens eigentlich, oder ich musste meistens mit so einer, möglichst großen Intimitätsfrage einsteigen. Und zum Beispiel, wo das auch sehr gut gelungen war, damals bei Vanity Fair, da sind wir nach Wien geflogen, haben so Frank Castorf interviewt. Und dann, der auch sehr oft sehr schlecht gelaunt ist und man muss erstmal auch Intimität aufbauen. Und dann habe ich irgendwie gesagt, dass ich gehört hätte, er würde Amy Winehouse gut finden und warum denn das so wäre. Und dann sagte er, das würde ihn halt eben an die polnischen Prostituierten erinnern, mit denen er damals aufgewachsen ist. Bumm, dann war man so im Gespräch. Ja. Aber sowas musste man irgendwie hinkriegen, damit man wenigstens so einen einen Strang irgendwie erwischen würde in dieser Person. Ja. Und das ist aber natürlich trotzdem echt super selten vorgekommen, weil natürlich, und dann auch interessant war, je älter die Leute waren, umso besser.
Das stimmt.
Also zum Beispiel die besten Interviews waren wirklich so mit Jeff Bridges und Michael Douglas, weil die eben beide über 70, selbst wenn ein Publicist, also ein Pressemensch im Raum war, ihnen wäre das eigentlich auch ein bisschen egal gewesen. Mit denen war man auch meistens alleine, weil die auch sich das selber handeln können nach 50 Jahren ungefähr. Aber das waren immer die tollsten Gespräche, weil die Leute wirklich nicht mehr so eine Angst haben, dass ihre Karriere halt vielleicht irgendwie durch dieses eine Interview was schiefgehen könnte, sozusagen.
Ja, so eine Gelassenheit kriegen die irgendwann, ne? Auch so was so. Ich habe das festgestellt, auch so, was die Größe des Stardoms betrifft. Das macht viel gelassener ab einem gewissen Punkt.
Genau, und ich meine, man konnte da sagen, je etablierter die Leute waren, umso einfacher war es, sie zu interviewen. Ja. Und am schwierigsten fand ich es oft, wenn sie gerade so in der Mitte waren, kurz vor dem Durchbruch zum richtigen Star, ne? Also dieser eine Typ aus Breaking Bad, der junge Typ, der war zum Beispiel jemand, der war wahnsinnig nervös, weil er wusste, so nach Breaking Bad, ne, was kommt jetzt? Jetzt kann er den nächsten Schritt machen.
Spoiler Alert, nicht so viel gekommen.
Genau. Ja, stimmt. Walter White hat es irgendwie weitergeschafft.
Ja, aber das ist so, ich finde das total interessant, weil ich hatte auch so ein paar Junkets für einen YouTube-Kanal und so.
Ah, okay.
Und da war es zum Beispiel so mit Jeff Goldblum, total geil, weil ich den dann auch irgendwie so, ich habe glaube ich erst eine Filmfrage gestellt, habe ihm dann aber gesagt irgendwie so, ja, ich werde jetzt in ein paar Wochen 40 und dann war er direkt so, oh, siehst gar nicht aus wie 40 und so. Und dann war es direkt so persönlich, ne? Yeah. Und das ist echt super, weil das ist ja am interessantesten quasi.
Genau, also zum Beispiel bei Michael Douglas habe ich ihn wirklich gefragt, warum er glaubt, dass ich bisher keine Kinder hätte.
Ja.
Und ich muss jetzt mal irgendeine Frage stellen, die vielleicht so, wie gesagt, das beschleunigt. Aber ich dachte, es ist interessant, wie er das sozusagen sehen würde. Ja. Und dann habe ich natürlich gemerkt, dass ich mir diese Frage auch selber stellen müsste. Nicht nur Michael Douglas.
Aber da hat man ja immer Angst, dass dann der Publicist, also der Pressevertreter, der immer so mit im Raum im Dunkeln dann irgendwo sitzt, dass der dann irgendwie sofort reinhackt, sagt, nein, 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 keine privaten Fragen, wir wollen über den Film reden oder irgendwie sowas.
Ja, aber wie gesagt, der war ja so, wie alt war der, 75 oder so schon, und es war auch jemand im Raum, ich erinnere das noch, aber ja, der hat es halt so.
Da trauen sie sich nicht mehr was zu sehen.
Also ich kam rein, ich weiß noch, ich hatte irgendwie so eine Erkältung, weil ich bin von dem Flug dahin, ich hatte so Husten und einen heisern Hals. Und dann kam ich rein und sagte so, oh, Entschuldigung, meine Stimme ist ein bisschen weg. Und dann sagte Michael Douglas erst, did you scream last night? Und so, oh mein Gott, das war total peinlich. Also all diese ganzen Man müsste mal diese ganzen peinlichen Momente eigentlich zusammenschneiden. Na,
du hast ja auch, das Jeff Bridges-Interview ist ja auch etwas, was du ganz oft erwähnst, dass das dich anscheinend wirklich sehr berührt hat,
ja,
weil es fast so was, so ein väterliches hatte irgendwie.
Total, also das war so, ich hatte ziemlich gleich, nachdem ich nach L.A. kam, das war bei diesem True Grit, war das bei seinem Film, da sind wir nach Santa Barbara gefahren worden von der Filmfirma, und dann waren wir in diesem Four Seasons Hotel. Weil er lebt ja in Santa Barbara, und dann wollte er jetzt nicht da in die Stadt fahren, sozusagen.
Auch gut.
Und ich weiß nicht, ich kam da rein, dann saß er da mit so Crocs, ne? Also mit so, du kennst das Crocs, ne? Und ich hatte eben wirklich, weil ich so panisch war, ich hatte zwei Aufnahmegeräte. Und eins davon ging auch prompt nicht.
Ja, na klar.
Und der sagte dann zu diesem anderen Aufnahmegerät, who's this little guy? Und er war auch echt, ich bin mir sicher, er war bekifft. Aber so what? Und hatte hier so einen ganz Zettel mit so ganz großen Buchstaben, wo er sich irgendwie erinnern musste und so weiter. Und ich glaube, es war wirklich genau so, dass ich das so toll fand, weil so, klar, es war Jeff Bridges und ich mochte den schon immer wahnsinnig gerne als Schauspieler, aber der hatte eben wirklich so eine ganz andere Art, als man eben so das von solchen Typen, sag ich jetzt mal, also so Guys so erwartet. Mhm. Und ich meine, ich glaube, es lag auch daran, dass er, haben wir auch damals drüber gesprochen, dass er eben sehr viel meditiert und sich auch selber ganz anders so hinterfragte, glaube ich, auch oft, so als andere seiner Kollegen, sagen wir mal, die bestimmt auch tolle Schauspieler sind, aber vielleicht eher so als Menschen dann so manchmal vielleicht ein bisschen so, wie man da eben so sein soll, ne? Ja. Also halt so, weiß ich, dickes Haus und alles und so weiter und 20 Pferde und Autos und so weiter. Und er hatte, glaube ich, leider eine Ranch, wo er da lebt, aber der war ja nie so ein Typ, der so dieses Game einfach immer mitgespielt hat. Genau. Und gleichzeitig halt ein wahnsinnig toller Schauspieler, aber irgendwie auch so Typ, also Typus einfach. Und es war irgendwie ein wirklich tolles Gespräch, was wir da hatten. Und zwar, weil es eben überhaupt nicht auf so einer, also ich will mal fast sagen, auf so einer komischen Flirt-Ebene war. Es war einfach ganz klar, es ging wirklich so um Austausch von so Ideen zu leben, was man macht, wenn es eben, ne, also wenn es große Brüche gibt und so weiter. Also ich glaube, das war wirklich genau, wie du sagst, das war eigentlich der Grund, weil ich dachte so, es könnte ja auch mein Vater sein.
Du hast auch mal gesagt, als Journalist in Hollywood wirst du nicht als Mensch wahrgenommen. Mm-mm. Da bist du einfach Mittel zum Zweck sozusagen.
Eigentlich schon, ja. Also das heißt nicht, dass man nicht tolle Konversationen haben kann mit Leuten, aber ich meine, du hast ja eben schon gesagt, diese Junket-Struktur bedeutet eben, man hat in der Woche, hatte man drei Junkets, die Woche ging los mit George Clooney und endete mit Tom Cruise und dann Spider-Man. Und natürlich, wenn man das erzählte, sagten Leute dann so, ja, das ist doch unglaublich und so. Ja. Aber letztendlich spielte es halt einfach keine Rolle, wer diese Interviews, sogenannten Interviews macht. Und ich glaube auch, dass als dann eben so, sagen wir mal, 2013, 14 auch klar war, wie deutlich Social Media da jetzt auch reinspielen würde. Also vorher ja auch schon, aber dann kam eben so die ganze Welt quasi damit. Und plötzlich war auch in Deutschland, dass Leute damit anfingen. Und man merkte einfach so dieser große Bruch zwischen, also dass die Leute das ja auch selber, ich meine, du machst es ja auch alles selber, sozusagen, du zeigst ja auch dich selber, du hast jetzt auch keinen Publicist, der sagt so, Nils, du musst dieses Foto posten nächste Woche. Also das ist einfach vorbei eben sozusagen. Und das, ich glaube, das hat auch einen sehr starken Bruch hinterlassen, so in diesem Ganzen. Ich meine, es gibt es natürlich immer noch. Es gibt immer noch Leute aus der ganzen Welt, die in L.A. leben und diese Interviews machen, aber sie bedeuten halt einfach nichts mehr.
Ja, die haben jetzt, es gibt jetzt sozusagen eine Möglichkeit, das eigene Bild selber zu beeinflussen und herzustellen und so. Das ist natürlich wertvoll.
Und es war halt, ich weiß, man musste immer unterschreiben, zum Beispiel bei den Interviews, dass man nichts posten darf vorher auf Facebook und Twitter. Ja. Und damit eben nicht irgendwelche Super-GAUs existieren, bevor der Film in die Kinos kommt. Und ich dachte, es war damals schon völlig absurd. Ja. Weil man wusste ja, also wenn jemand auf Facebook irgendwie, damals Facebook, also richtig so super Film und so weiter, würden das natürlich tausendmal mehr Leute in Betracht ziehen, als wenn sie es irgendwo in der Zeitung oder so lesen.
Ja, als wenn sie es erst am Starttag lesen würden oder so.
Genau.
Ja, da gibt es ja diese Embargos immer. Totaler Quatsch.
Völlig absurd eigentlich.
Naja. Wie bist du denn eigentlich genau in L.A. gelandet? Du hast gerade eben schon gesagt, du hast dann für Vanity Fair das erste Mal da irgendwie so einen diesen Artikel gemacht über den Arzt, über den Zugang von Heath Ledger. Mhm. Dann muss aber ja trotzdem irgendwann so der Moment gewesen sein, wo du so den Entschluss gefasst hast.
Ja.
Ich habe da auch so ein ich weiß gar nicht, ob das ein, war das ein Tipp? Ich glaube, es war auch dein TED-Talk, den ich da gesehen habe, wo du erzählt hast, dass es da dieses, so du hast so deinen Geburtstag gefeiert und und dann war irgendwie so klar, weil alles irgendwie, weil es dir nichts bedeutet hat oder weil du nichts gefühlt hast, war klar, ich muss hier raus, sozusagen.
Genau, und ich hatte halt diesen Geburtstag und es war eigentlich alles perfekt, muss man fast sagen. Also ich war bei Vanity Fair, es lief alles super. Ich hatte viele Freunde, also ich konnte mir so ein Schnitzeldinner leisten im Borchert.
Im Borchert, ja, das beste Schnitzel von ganz Berlin, muss
genau.
man sagen, wirklich immer noch, glaube ich.
Genau, ja, weil, wenn man bald mal wieder hingehen kann. Und dann war es aber so, dass das Vanity Fair machte zu, wegen, ich glaube, damals der Financial Crisis so und so ganz schnell hintereinander passierten plötzlich so Dinge, die diese ganze Situation nicht so auflösen. Und wie gesagt, ich bin dann gleich zu Bild am Sonntag. Ich hatte auch gleich einen Job danach. Also hätte ich ja jetzt auch erstmal so verharren können, bis ich irgendwas Neues oder wäre da vielleicht geblieben. Und dann merkte ich aber so, nee, irgendwie muss ich einen bestimmten Moment irgendwie abschließen. Und ich war eben in den 2 Jahren davor in einer, 3 Jahre in einer Beziehung mit jemand, der sehr viel Drogen genommen hatte.
Ja.
Und das hat mich irgendwie eine Weile auch dazu gebracht, das in so einem Nachtleben-Kontext hier zu machen, was ja in Berlin jetzt nicht so ungewöhnlich ist, ne? Ja. Denkt man immer so. Aber eigentlich ist es natürlich ungewöhnlich. Also nur wenn man in Berlin ist, denkt man, das ist nicht ungewöhnlich. Und ich merkte so, irgendwas in mir ist da, was nicht stimmt sozusagen, weil ich wusste, dass ich das vorher gar nicht gemacht hätte, sowas. Also ich war eigentlich nie an Drogen interessiert und ich war auch eigentlich nicht daran interessiert, mich so jetzt so rauszuschießen oder irgendwas. Also ich hatte da nie irgendein Problem mit. Aber plötzlich, als ich dann da raus war aus dieser Beziehung und da ging gleich Vanity Fair los, da habe ich dann gar nicht mehr drüber nachgedacht. Aber ich merkte so, irgendwas in mir wollte einfach so einen Bruch machen. Und dann fing es eben an mit L.A., dass ich da häufiger hingeflogen bin und Geschichten gemacht habe. Und ich glaube, was mich da auch erstmal sehr angezogen hat, neben diesem ganzen Hollywood-Ding, war eben, dass es natürlich eine Stadt ist, die sehr viel so auf Gesundheit achtet, auf so, also da ist ja die Hälfte der Stadt ist ja auch Natur, also man war eigentlich immer die ganze Zeit, morgens konnte man in irgendeinen Canyon gehen zum Hiken und so weiter und es waren halt quasi, es war eine Stadt, in der das Leben am Tag stattfindet und ganz sicher nicht bei Nacht, sondern die Leute gehen um 8 Uhr ins Bett, stehen um 4 auf, um ihr Gym zu gehen, weißt du. Und ich glaube, das war auch sowas, wo ich dachte, das ist irgendwie das jetzt, was ich gerne, wo ich irgendwie hin muss, so in diese Richtung und nicht mehr in die andere Richtung, so noch mehr so lange Partys und diese ganze, für mich letztendlich doch sehr anstrengende, sagen wir mal, Idee, dass so der Konsum von Alkohol und Drogen irgendwas total Glamouröses wäre. Also ich fand es irgendwann gar nicht mehr.
Naja, also Berlin hat auf jeden Fall so eine Art selbstzerstörerisches Element auf jeden Fall in seiner Kultur. Also das auf jeden Fall. Es wird ja sehr zelebriert.
Und so war es ja damals natürlich eigentlich auch noch. Ich meine, jetzt wird es auch immer noch so sein, aber vielleicht in anderen Kontexten. Aber genau, und dieses Zelebrieren von diesem so sich so eben selbst zerstören, das wurde mir auf einmal klar, glaube ich, in diesem Moment. Des Weggehens.
Und aber ich meine, also jetzt auch mal ganz unphilosophisch, ganz logistisch, von Berlin nach L.A. zu ziehen, also abgesehen davon, dass ja auch diese Aufenthaltsbestimmungen in Amerika wahnsinnig anstrengend sind, diese ganzen Visa-Bestimmungen und so. Wie zieht man von Berlin nach L.A.? Also das ist, ich finde das so, weil es klingt auch immer so halb spontan, wie du das gemacht hast.
Es war, also ich hatte natürlich zuerst, brauchte ich so ein Journalistenvisum. Das habe ich dann auch bekommen, relativ einfach so. Also wobei einfach, also man muss da hingehen, ne? Man ist irgendwie yes sir, no sir, man kann auch nicht nachfragen. Und gut, ich habe es dann bekommen und dann hatte ich natürlich erstmal, also ich kannte zwei Leute dort. Und dann habe ich über die quasi jemand gefunden, wo ich erstmal wohnen konnte für die erste Zeit. Ich hatte schon ewig, war schon ewig nicht mehr in irgendeinem Auto. Also ich wusste, ich muss wieder quasi Auto fahren lernen, weil sonst kann man dort nicht leben.
Fußgänger, wird man auch komisch angeguckt. Also man ist wirklich der
man
Freak, wenn man zu Fuß
als,
geht.
Als Fußgänger sozusagen. Wenn man nicht gerade immer nur in West Hollywood in diesen drei Straßen herumgehen will. Okay, ich wusste, das würde auf mich zukommen. Und dann habe ich wirklich meine Wohnung auch gekündigt hier, weil ich dachte, es muss einen wirklichen Schritt geben. So. Und ich meine, gut, wenn ich die jetzt hätte untervermieten können, vielleicht hätte ich es gemacht, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. Und dann war es wirklich so, dass ich dieses ganze 10-Jahres-Leben davor eigentlich dort aufgegeben habe, tatsächlich. Und natürlich so ein paar Sachen in so ein Storage hier gestellt habe, was das ehemalige Finanzministerium in Lichtenrade oder irgendwas, keine Ahnung, so völlig absurden, zerschossenen Gebäude, habe ich die Sachen dann, so ein paar Sachen noch hingestellt. Und dann am 27. September, als Angela Merkel wiedergewählt wurde, weiß ich noch, war ich im Flugzeug, als ich gelandet bin, sah ich, okay, sie ist wiedergewählt. Ehrlich gesagt habe ich mir dann irgendwann gesagt, okay, ich kaufe das Ticket für dann und dann kann ich da und da wohnen. Und ich hatte natürlich vorher mit ein paar Leuten besprochen, dass ich für die schreiben kann oder so, aber ich hatte nicht die Situation, dass ich jetzt, okay, ich habe den festen Vertrag für so und so, die mich dann da hinschicken und das alles übernehmen für mich. Also ich wusste schon, ich muss das irgendwie selber so generieren, sozusagen, ich muss das irgendwie entscheiden. Und es war auch gar nicht so, ich war dann da, oh, der totale Befreiungsschlag, weil es war natürlich einfach auch shocking, da zu sein erstmal. Also im Sinne von, dass man merkt, okay, ohne Auto, Katastrophe, muss man schon mal machen. Dann irgendwie natürlich, jeder, der mal in Amerika gelebt hat, weiß, es ist so, es gibt so viele Sachen, die einfach so viel mehr Selbstverantwortung bedeuten. Man geht einmal zu irgendeinem Arzt und hat irgendwie $3,000 auf der Uhr und so weiter. Also diese ganzen Dinge waren natürlich am Anfang so völlig, auch echt überwältigend ganz oft. Und ich merkte aber so, das war irgendwie schon so eine Art, um mich selber wieder so zu so einer Stunde Null zu bringen, sozusagen auf eine Art.
Ja. Weißt du noch, was du dir als erstes für ein Auto geholt hast?
Also ich habe so ein paar Fahrstunden gehabt eben und dann hatte ich so ein, warte mal, das war das Nissan oder so, Nissan Sentra, genau, von einer mexikanischen Putzfrau, die das nicht mehr haben wollte, die mich dann, naja, okay, gut, also auf jeden Fall, das hatte ich zuerst und dann so einen hellblauen BMW, so ein Cabrio.
Bisschen Upgrade.
Naja, aber ich meine, es war ein älterer BMW.
Ja, ja.
Also kein. Aber es war ein BMW und das war irgendwie schon, also es war ein gutes Auto, aber ich musste halt jede Woche zur Reparatur, musste man eigentlich letztendlich.
Ja.
Zu einem russischen Mechaniker, der manchmal das auch mit Kaugummi einfach repariert hat. Also es war diese ganze Welt der Automechanik in L.A., da könnte man auch. Also Bottomline ist einfach, wenn man dorthin zieht, neues Auto kaufen, kein gebrauchtes Auto.
Okay. So. Aber ich finde das so krass, weil das ja auf so vielen Ebenen so ein super mutiger Schritt war. Also nicht nur, weil du, wie wir gehört haben am Anfang, so quasi aus so einer behüteten Gegend in die Welt gezogen bist und dann sozusagen auch die Welt dir zu klein schien und du dann noch größer haben wolltest und dann ist ja eher ein ziemliches Maximum an Weltengröße sozusagen, ja, an Worldbuilding. Aber auch, dass du diese ganze Sicherheit, die du hättest haben können, hier über Bord geworfen hast und so. Also das ist ja schon bemerkenswert, dass man an einen Punkt im Leben kommt, wo diese ganzen Prägungen und alles, was man so mitgebracht hat, dass man die einfach komplett über Bord wirft und sagt, ich mach's jetzt nochmal, ich höre jetzt mal auf irgendwas in mir.
Das stimmt, aber ich glaube, der Grund, warum ich das gemacht habe, ist, dass ich eigentlich merkte, ich muss in irgendeine Situation kommen, die mir nochmal was anderes über mich erzählt.
Ja.
Und man kommt am besten in diese Situation, wenn man halt selber an einen Ort geht, ja, wo man eigentlich, man will es so sagen, wieder, also letztendlich von vorne anfängt.
Mhm.
Also und es war dann auch so, dass mir in diesen Jahren, die ich da gelebt habe, dass ich da quasi in mir auf diese Sachen gestoßen bin, die ich auch genau eigentlich rausfinden musste. Und natürlich so durch exzessives Yoga und so weiter, was ich da angefangen habe, also auch so eine bestimmte Form von Yoga, so Kundalini-Yoga heißt das, wo man eigentlich, wenn man das regelmäßig macht, was ich da auch gemacht habe, sehr schnell auch an so, wie soll ich sagen, also sich selber plötzlich auch nochmal anders anfängt zu betrachten, welche Dinge man einfach ignoriert hat bisher in seinem Leben.
Mhm.
Und es gab da immer so eine Klasse in West Hollywood, wo ich war. Und da waren auch wirklich sehr viele Leute, die zum Beispiel so Drug Addicts waren, die das irgendwie loswerden wollten. Russell Brand zum Beispiel. War jeden Tag da, also er hat es jeden Tag uns erzählt. Also das habe ich jetzt nicht irgendwie als Lästerei ausgepackt.
Ja.
Und also ich merkte auf einmal, wow, da waren echt viele Leute, die möglicherweise auch bekannt sind, aber die eben trotzdem auch offensichtlich mit irgendwas in ihrem Leben kämpfen. Also ja. Er war zum Beispiel einer von denen, hat ja auch so einen YouTube-Kanal, da kann man das ja auch immer noch so hören, wie er damals erzählt.
Du hast auch mal gesagt, es wäre dann jeden Morgen so gewesen, ihr habt dann alle gewartet, bis die Paparazzis fertig mit den Russell Brand Fotos waren und dann konntet ihr auch anfangen.
Dann ging's los, genau. Also er kam mal mit seinem Range Rover und dann waren so immer diese 5 Paparazzi, haben ihn fotografiert, wie er ausgestiegen ist und dann ging die Klasse los und es war auch so, dass er immer rechts neben der Lehrerin hatte er seine Matte, also ein bisschen wie Mallorca wahrscheinlich mit dem Handtuch und da war klar, dort liegt Russell und es war dann aber auch eine interessante, also ich glaube, genau, das, die Geschichte mit ihm war zum ersten Mal, wo ich dachte, okay, auch das muss man irgendwie neu betrachten. Und zwar, es war so, er war halt Teil dieser Klasse, diesem ganzen Kontext. Man sprach dann nach der Klasse immer noch oftmals miteinander und haben sich so einen Tee. Und dann war es irgendwann so, dass er sich mit dieser Yogalehrerin eben, also so eine ältere Lady um die 60, die es halt lange schon praktiziert hat, die haben sich so angefreundet, es war fast so ein bisschen so Mutter-Sohn-Verhältnis und er hat sie zu den MTV Awards mit auf die Bühne genommen und Lazar so, kennst du ihn ja, ne? So. Und dann haben die sich, gab es irgendeinen Konflikt bei denen? Nee, genau, es war zuerst so, dass sie plötzlich zu ihm sagte, ja, sie weiß nicht, ob sie hier ihren Vertrag verlängern soll in diesem Yoga-Studio, weil sie eigentlich gar nicht genug Geld verdienen, obwohl alle Leute wegen ihr kommen. Und dann sagte er, hat er sie quasi überzeugt davon, dass sie da kündigen soll.
Ja.
Und weil er hätte ja quasi dieses Fernsehstudio auf Sunset in Bronson und da könnten wir ja weiter einfach die Klasse machen. Dann Deal, dann sind wir alle in Russells Fernsehstudio morgens. So weiße Kundalini-Yoga-Turban und die Leute so, oh mein Gott, die da gearbeitet haben, was ist jetzt los? Und haben dort die Yoga-Klassen gemacht, in einem viel zu kleinen Raum eigentlich. Dann hat er sich mit dieser Lehrerin zerstritten und ist nach London gefahren, kam nie mehr wieder.
Okay, wow.
Und sie hatte eben nichts erstmal, ne? Und er hat dann auch gar nicht irgendwie sich mal darum gekümmert, zu sagen, pass auf, okay, ich gehe jetzt hier, wir haben uns gestritten, aber ich helfe dir hier nochmal was zu finden. Und dann dachte ich so, okay, das ist halt so auch so eine Art von spirituellem Narzissmus, den es eben auch dort sehr stark gibt, ne? Und das war so ein Moment, den man auch oft versteht, erst wenn man längere Zeit da ist. Dass es viele Leute dort gibt, die so eine Spiritualität auch vorschicken, um eigentlich wahnsinnig narzisstische Entscheidungen zu treffen.
Mhm.
Und klar, er war offensichtlich damals auch nicht in einer besonders guten Verfassung und so, aber es war eine signifikante Geschichte für mich, weil ich dachte, wow, der hat sie quasi über Jahre lang ihren Support gehabt und hat da ja auch schon für sich irgendwie viel rausgeholt aus dieser Praxis. Und dann hatte sie eigentlich total im Stich gelassen. Mhm. Und ja, ich weiß noch, wenn ich jetzt so darüber nachdenke, es war damals so ein Punkt, wo ich dachte, dass diese Stadt natürlich auch viele so Heilsversprechen gibt, ne? Und man immer wieder dazu aufgefordert ist, als Individuum diese Dinge trotzdem neu zu betrachten, ob das auch wirklich stimmt, was einem da quasi gesagt wird. Und das ist gleichzeitig so dieser, sagen wir mal, obwohl ich Kalifornien liebe, aber es ist genau die große Gefahr dort, vor allen Dingen in LA, dass man kann es sogar bis zu Silicon Valley weiterdenken, dass es natürlich so ist, dass da wahnsinnige Innovation passiert. Und wie gesagt, ich bin totaler Fan davon, aber das Problem ist, wenn man in dieser Blase einfach sehr lange bleibt, hat man nicht mehr die Möglichkeit, das irgendwie von außen zu betrachten. Und ich meine, jeder weiß ja, dass Kalifornien das Traumland für jede Art von Sekten und so.
Weil es da eben so eine, weil da versucht wird, so eine Leere mit so einer Sinnsuche zu
füllen.
Genau,
absolut, genau. Und das in anderen Orten funktioniert das nicht so richtig gut. Und als Russell dann weg war, kam eben Demi Moore. Und dann ging alles um Demi Moore. Und es war so, oh mein Gott, es ist eigentlich scheißegal, ob ich jetzt in diesem Polo-Lounge sitze in Beverly Hills, im Beverly Hills Hotel oder in meiner Yoga-Klasse. Ja. Und ich glaube so, das ist aber so die klassische LA-Education, dass man das irgendwann verstehen muss. Ja. Dass man da nicht für immer bleiben kann in dieser Bubble tatsächlich auch.
Ja, das finde ich faszinierend. Also einfach dieses LA-Life, wie man sich das so vorstellt. Du hast auch irgendwo mal erzählt, dass die meisten Klischees über LA nicht stimmen, die man hierzulande hat. Also da sind doch alle operiert und so. Das ist natürlich Kappes. Aber in den 80ern war es New Age. Dann wurde eben so spätestens in den Nullerjahren wird das abgelöst durch so Yoga-Sachen und so. Und das ist da ja auch quasi religiös, wie das betrieben wird. Und du hast auch selber gesagt, das ist ein viel gesünderer Ort. Da gibt's aber auch natürlich einen sehr großen Körperkult. Mhm. Also so diese Ernährungssache, die ist da auch nicht ohne. Da muss man irgendwie schon so das richtige Wasser zu Hause haben, wenn Gäste kommen und so, damit man irgendwie nicht direkt unten durch ist und so.
Total, also manchmal dachte ich so, es gibt eigentlich so Magersucht oder Fettsucht. Das, also wenn man es erstmal ein bisschen
überspitzt,
wenn man aus LA rausfuhr oder in bestimmte anderen Gegenden, war diese extreme, sagen wir mal, dieses extreme Gewicht halten, war plötzlich abgelöst von, was ja auch in Amerika ein großes Problem ist, von wie man sagt, so Obesity, also von Leuten, die Gewichtsprobleme haben, weil sie halt eben niemals das Geld dazu hätten, wirklich zum Beispiel gesünderes Essen zu kaufen. Also das ist dort schon sehr, sehr extrem, muss man sagen. Also das ist in anderen Orten der Welt, gibt es ja natürlich auch immer so bestimmte gesellschaftliche Gruppen, die das darauf sehr drauf achten und so weiter. Aber dort ist es halt ganz extrem. Das war halt das, was man täglich so vor sich sah.
Ja. Also es geht ja auch quasi kaum. Also schlechte Essen ist so absurd billig, dass wenn man kein Geld hat, man natürlich logischerweise viel eher darauf zugreift, als ein bisschen mehr auszugeben, um sich irgendwie selber was Gutes zu kochen oder irgendwie sowas.
Genau, also das war ja auch so, wenn man, wie gesagt, Whole Foods, wir sprachen schon davon, die Übersetzung in Berlin ist Bio Company.
Ja, aber vor allem, man muss auch sagen, Whole Foods ist ja total geil. Ich liebe Whole Foods sehr, wenn ich da bin.
Ja.
Gehört auch, glaube ich, Amazon oder so oder irgendwie zu Amazon.
Mittlerweile, ja.
Und wenn man da reinkommt, wenn man in Whole Foods reinkommt, also klar, wir haben Bio Company, aber es ist wirklich nochmal ein ganz anderer Schnack. Also es ist auch Bio und so, aber es gibt auch in Whole Foods immer Buffets.
Buffets und DJs gibt es auch ab und zu. Es gab auch einen DJ immer in West Hollywood der auch mal so die Platte gezeigt hat, er spielt. Und es ist aber auch so, und das war natürlich auch so die super tolle LA-Erfahrung, also man kommt rein in Whole Foods und dann läuft eben Rolling Stones. Und jetzt sagen wir mal, Bio Company würde das ja gar nicht gehen.
Wahrscheinlich
also da
nicht,
würde einer sagen, würde sich einer beschweren, dass dort Popmusik läuft.
Das stimmt. Und diese, aber diese Whole Foods Buffets, das, also kaltes und warmes Buffet, da, also was da aufgetischt wird an Ready-to-Eat Essen irgendwie, da würde hier wahrscheinlich sowieso jeder Laden pleite machen, ist der absolute Wahnsinn. Diese Whole Food Buffets, also ich war letztes Jahr in, was, Ende vorletzten Jahres haben wir eine Tour gemacht von Miami nach New York im Dezember oder im November. Und da war ich das erste Mal im Whole Foods, weil ich ewig nicht mehr in Amerika war. Und ich habe gedacht, wow, das ist, ich will hier wohnen, weil das einfach so geil ist. Ja,
ist so, ja, es ist auch wirklich, also wenn man reinkommt, es ist irgendwie die Kunst dieses Ladens, ist man fühlt sich schon gesünder, wenn man reingeht. Man weiß aber, man wird mit einem Raw Chocolate-Ding für 50 Euro rausgehen.
Genau, also super teuer. Das ist dann eben die Downside sozusagen.
Genau, aber deswegen ist es
gutes Beispiel für diese.
Ja, also in diesem Ort wird ziemlich viel so zusammengefasst, worum es da eigentlich geht, das stimmt.
Ja, ja. Du warst 6 Jahre, glaube ich, in L.A.
6 Jahre.
Warum bist du dann doch wieder zurück?
Also, wie es so oft so ist, ne? Ich war quasi kurz davor, mit meinem Freund, damaligen Freund zusammenzuziehen, auch fast zu heiraten. Und dann fand es nicht statt, weil er eigentlich gerade erst so aus der Scheidung kam und es war eigentlich viel zu schwierig alles. Also alles gut, wir sind heute gut befreundet. Ja. Aber das zerfiel sozusagen, würde ich mal sagen. Und gleichzeitig war es aber auch so, dass ich merkte, es wird in den nächsten Jahren dort nicht einfacher werden, diese Art von Journalismus weiter zu betreiben. Mhm. Aber ich merkte dann auch, selbst wenn das jetzt egal wäre, wenn ich irgendwie damit gar kein wirkliches Geld verdienen müsste, würde ich das wahrscheinlich nicht mehr interessant finden, diese Art von Interviews zu machen. Also nochmal, ich fand viele Leute interessant, die ich da getroffen habe, aber diese, wie wir eben drüber gesprochen haben, diese Art der Interviews, das war irgendwann nach 3-4 Jahren, war es auch bei sehr vielen Leuten so, die dorthin kamen und das gemacht haben, dass sie gemerkt haben, das ist eine Weile, ist es auch cool und interessant und dann ist es aber wirklich nur so eine Wiederholung von Ausflügen nach, man ist ja auch manchmal woanders hingeflogen, nach Vegas, New York, Miami, um dort dann aber auch wieder genau diese Interviews zu machen, sozusagen. Und es gab dann schon auch so, also so einen Moment, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt wirklich eigentlich auch gerade keine Ahnung, wie es jetzt wirklich weitergeht. Also ich war jetzt so ein Jahr lang habe ich wirklich so hin und her überlegt, wie ich es mache. Und dann hatte ich aber auch parallel dazu schon, als ich in L.A. war, habe ich eben das meinen ersten Roman geschrieben. Und dann deutete sich das auch an, okay, der kommt jetzt, wann war es, 2015 oder 16 kommt der raus. Und dann dachte ich mir, okay, dann ist es vielleicht auch gut, wenn ich mal erstmal wieder in Deutschland bin, weil, also es ist dann immer relativ schwierig, wenn man so
ja, klar. Promo,
ganz woanders Lesung, ist so, und so weiter. Ne? Und dann kam ich hierher zurück auch und war auch dann, das Buch wurde gleich verkauft und gab auch schon einen Termin dann. Und dann war ich aber erstmal so ein Jahr lang ungefähr, habe ich mich echt schrecklich gefühlt hier. Also weil ich dachte wirklich so, ich bin so ein Voll-Alien. So, weil ich wusste irgendwie, also ich war nicht mehr hier und war doch irgendwie dann wieder hier. Ja. Und es ist dann auch so, dass ich sehr viele Leute von, die ich damals kannte, als ich zum ersten Mal hier war, natürlich auch zum ersten Mal so wieder getroffen habe, ne? Also und es war wirklich so ein bisschen, es waren ja dann schon, wie gesagt, so 6, teilweise 7 Jahre vergangen. Und ich fand es interessant, dass einige Leute wirklich so richtig, es war ein bisschen wie wenn man sich nach dem Krieg getroffen hatte. Ja. Also es klingt jetzt ein bisschen hart, aber es war so, bei einigen war einem schon unheimlich viel passiert, schon eine Scheidung und oder eben auch, manche sind auch tatsächlich echt in so AA-Meetings oder Entzugskliniken gegangen irgendwann. Das fand ich wirklich interessant, wenn man sich da so getroffen hat wieder.
Ja.
Und jeder hatte plötzlich in dieser Zeit wirklich auch so, wirklich was, also man würde sagen, so erlebt sozusagen. Ja. Und dann war es so, wie gesagt, ein Jahr lang war ich wirklich so, also ich hatte wirklich keine Ahnung, wie das werden würde. Also ich wusste nur, okay, das Buch kam raus und aber ich konnte mich erstmal ganz schlecht wieder so einfinden, ehrlich gesagt.
Ja.
Es war schon, also einfach eine total andere Idee von Leben, muss ich sagen.
Aber da war dann sozusagen auch mal wieder in L.A. war dann auch mal wieder so ein Zelteabbrechen angesagt. Ja. Und gesagt, also es war eigentlich auserzählt für dich im Grunde genommen,
auserzählt,
wie man das immer so
ja.
schön sagt.
Absolut.
Und du hattest das Gefühl, dir ist jetzt hier passiert nichts mehr, was für mich wichtig ist und ich gehe jetzt irgendwie wieder nach Berlin, weil ja auch Berlin natürlich dann wieder mehr vibriert hat sozusagen.
Ja, aber ich meine, es war natürlich auch, dass ich dachte, okay, wo würde ich sonst jetzt hingehen? Ne? Also hier war ich halt vorher 10 Jahre und natürlich, so hatte ich natürlich immer noch meine Freunde hier und so weiter, mit denen ich immer noch zu tun hatte. Aber so, ich hatte schon gemerkt, so, auch da hatte man sich natürlich schon teilweise so ein bisschen entfernt, weil je länger man dort natürlich lebte, umso größer wurde quasi der Unterschied auch sozusagen. Ja. Und ich finde es aber wiederum auch interessant bei Leuten, die ich dort in L.A. immer noch kenne, die da schon, also 20, 25 Jahre sind, ne? Dass auch die, merkte ich irgendwann trotzdem, also wenn sie jetzt aus Deutschland sind, irgendwie bleiben sie immer noch Kultur ist ein schwieriges Wort, aber ihrem ganzen Dasein, Herkunft, bleiben sie irgendwie doch noch extrem verbunden. Oder sogar so, dass einige von ihnen, also ich kannte jemanden, der war da 25 Jahre, dass viele dann tatsächlich irgendwann doch dorthin zurückgehen oder zumindest in diese Region oder Gegend, aus der sie kommen. Und dann dachte ich auch so, warum ist das eigentlich so? Und vielleicht ist es auch so, weil man dann nochmal überlegt, okay, jetzt kommt, also um nochmal irgendwas anderes zu erledigen, was man vielleicht noch nicht mit seinem Leben gemacht hat, macht es manchmal irgendwie so auf eine ganz komische, für mich auch gar nicht so klare Weise Sinn, dort wieder hinzugehen, wo man vorher, also streng genommen, wo man vorher war, also zumindest mal in das Land. Ja. Und es ist auch gar nicht so untypisch, habe ich das Gefühl. Und zum Beispiel die, als ich in L.A. war, die Leute, die nach mir kamen, so aus Spanien, England, so Frankreich, so verschiedene so Korrespondenten natürlich auch, die dann so jünger waren als ich ein paar Jahre, bei denen war das bei fast allen, dass die gesagt haben, naja, also okay, wir sind jetzt hier so 3, 4 Jahre und dann gehen wir wieder, weil wir wollen eigentlich hier nur mal so eine Weile schauen und so weiter. Aber von denen war es zum Beispiel so, dass keiner mehr wirklich auch geplant hat, dort zu bleiben.
Ja, verstehe.
Und das fand ich ganz interessant. Also, dass so dieses Auswanderding irgendwie eine andere Geschichte plötzlich war. Mhm.
Hat sich das für dich, als du dann wieder in Berlin warst, zu irgendeinem Zeitpunkt wie eine Niederlage angefühlt? Also, dass du so wieder nach Berlin zurückgekommen bist?
Also ich glaube, Niederlage, ich meine, es ist eher so, dass Leute mich dann auf der Torstraße, ich dachte, du bist in L.A.
Ja, oder? Also
haben.
Kann ich mir schon vorstellen. Dass, ja.
Das kann man jetzt nicht sehen, wenn ich jetzt hier so mache. Aber also das war eher so, dass man immer so ganz nett berlinerisch gefragt wurde, ey, wieso bist denn du hier? Und so weiter, statt zu sagen, hey, schön, dich zu sehen oder so.
Kann man endlich mal den alten Gag, du hier und nicht in Hollywood?
Genau, könnte, hätte man, aber der kam eher so, du hier in der Ackerhalle und nicht in Hollywood. Also ich würde gar nicht sagen, ich habe es nicht als Niederlage gedacht, sondern ich habe irgendwie gemerkt, es gibt einen Schritt in eine Richtung, den ich aber noch nicht genau wirklich wusste, wie der sein würde. So. Und wenn mir jetzt aber jemand gesagt hätte, pass mal auf, du kannst zurückgehen nach L.A. und du kriegst so 2 Häuser und also was auch immer so und du machst es aber jetzt weiter, was du gemacht hast, ich glaube, ich hätte das nicht gemacht. Und obwohl ich in dem Moment nicht wusste, wie ganz genau der nächste Schritt aussehen würde.
Jetzt machen wir einen kleinen Zoom von deiner Rückkehr ins Jetzt, als du hier warst, so hast du dich dann, ich hatte so das Gefühl, bei den Sachen, die ich so gelesen habe und so, du hast dann so ein bisschen so dein Thema gesucht. Dein erstes Thema war dann so die Midlife-Crisis und den Leuten klarzumachen, dass Midlife-Crisis durchaus auch Frauen betrifft und eben nicht nur so eine Männersache ist, sondern dass Frauen die auch haben. Hast dann darüber Vorträge auch gehalten und so. Und bist dann irgendwann dazu gekommen, den New Health Club zu gründen. Der New Health Club ist eine Plattform, also korrigiere mich, sobald ich es falsch sage, aber der New Health Club ist eine Plattform, die sich dafür engagiert, eine Öffentlichkeit herzustellen für die medizinische Anwendung von psychedelischen, ich weiß nicht, wie der Fachterminus ist, Substanzen.
Substanzen, ja.
Im Grunde genommen. Also Magic Mushrooms, MDMA, LSD und so weiter und so fort. Sachen, die meistens eigentlich nur aus einem Party oder aus einem Drogen-Spaß-Party-Zusammenhang kennen. da willst du helfen, dass die Öffentlichkeit begreift, dass die auch eine medizinische Funktion erfüllen können.
Genau. Gut gesagt.
So, ja. Es gibt ja, also ich habe das, was ich quasi am Rande schon mitbekommen habe, weil es überall mal so Artikel gab, auch war in der Wired war es vielleicht auch mal eine Titelstory oder so, aber so sehr aus diesem Silicon Valley kommend ist dieses Microdosing von LSD. Mhm. Das bedeutet, dass man LSD ganz, ganz klein dosiert anwenden kann, um zum Beispiel gegen Depressionen, gegen depressive Schübe, auch gegen ADHS wird es ausprobiert, dass man das dafür einsetzen kann, also eben in einem medizinischen Kontext einsetzen kann. Mhm. Und das ist jetzt dein neues Thema. Das ist jetzt, das möchtest du bekannt machen.
Genau, also du hast es super beschrieben, finde ich. Also ist auch schön, dass du es so etwas abstrakter beschrieben hast, weil es ist in der Tat so, also erstmal vorneweg ist ja in den letzten, naja, ungefähr 2 Jahren ungefähr, oder eigentlich natürlich schon viel länger, 3 Jahren, gab es halt so eine internationale Bewegung, kann man fast sagen, oder Psychedelic Renaissance, wie es auch so schön genannt wird, die vor allen Dingen eigentlich auch wieder in Universitäten startete, also dass quasi weltweit Universitäten wieder anfingen, dort weiter zu forschen, wo sie in den 60er Jahren mal aufhören mussten, weil Richard Nixon eben dafür sorgte, dass Psychedelics, vor allen Dingen LSD, verboten wurde. Und da gibt es zum Beispiel jetzt dieses Imperial College in London, was relativ bekannt ist, dann Johns Hopkins in Baltimore, so eine sehr renommierte amerikanische Forschungsstätte, dann Charité jetzt fängt auch an und ein paar andere Universitäten noch auf der Welt, die quasi kurz gesagt wieder anfingen, eben psychedelische Substanzen, also vor allen Dingen eben jetzt Psilocybin, also Magic Mushrooms und LSD zu erforschen, um diese quasi in, man kann sagen so in Mental Health Drugs wieder weiter zu forschen. Also quasi Substanzen, die statt Psychopharmaka genommen werden können, um, wie du schon gesagt hast, so Depressionen zu behandeln, aber auch solche Sachen wie Essstörungen oder Konzentration, also ADHD, wie heißt es eigentlich auf Deutsch, also quasi so Konzentrationsstörungen auch bei Erwachsenen. Das muss ich immer nur bei Kindern, die Ritalin nehmen, sondern es gibt auch Erwachsene, die das irgendwann mal erkennen, dass sie das haben. Und das heißt, dieses ganze relativ echt große Spektrum von, sagen wir mal, Mental Health Konditionen, die letztendlich oftmals mit wann auch immer stattgefundenen Traumata zu tun haben. Also im Alter von 2 bis 3, kann aber auch viel später nochmal stattfinden. Ja. Und diese ganze, also es ist wirklich ein wahnsinnig großer Komplex, muss man eigentlich sagen. Der wird jetzt gerade seit ein paar Jahren wieder neu erforscht. Und da haben sich eben so 2020, 19 natürlich auch schon, aber jetzt letztes Jahr war es halt sehr, ist es halt ziemlich stark explodiert. Gibt es halt eine Menge Startups, Unternehmen, die sich um diese neue Forschung drum, muss sagen, so gegründet haben. Also zum Beispiel eigentlich Biotech-Companies, die dann Geld raisen, um diese Studien zu bezahlen oder mit den Universitäten Studien recht schnell durchzuführen, weil normalerweise dauert das immer sehr, sehr lange, weil die eben so teuer sind. Hm. Und so im Ende 2020 hatte man auf einmal da so eine ganze neue Tech-Industrie, also Biotech-Industrie kann man eigentlich sagen, also von mindestens so 10, 15 Unternehmen, also teilweise meistens in Kanada und Amerika natürlich, weil eben aufgrund der Gesetzgebung, die sich dadurch recht schnell entwickelt haben und jetzt eben an diesen Substanzen nochmal forschen. Und durch Covid ist es natürlich nochmal alles beschleunigt, weil natürlich auch letztes Jahr klar wurde, dass dieses Mental Health Thema nicht mehr irgendwas ist, was man jetzt in irgendeiner Form noch ignorieren könnte. Und selbst vorher war es schon so, dass das eigentlich nicht mehr möglich war. Und ich glaube, ich habe eben auch zum ersten Mal darüber gelesen mit Microdosing damals in Rolling Stone oder so, irgendwann 2012 oder so. Und dachte natürlich auch erstmal so, oh, really, so ist so ein bisschen dieses komische, ne? Wo wir eben geredet haben, dass es ja manchmal auch so ein bisschen over the top sich anfühlt alles. Und dann aber im Laufe der 2000er oder 2010er war eben klar, okay, das Thema taucht einfach immer wieder auf. Und dann gab es eben dieses wirklich berühmte Michael Pollan Buch, dieses How to Change Your Mind, eben super renommierter Journalist und Professor in Berkeley, der darüber geschrieben hat, wie diese Substanzen eben jetzt als Mental Health Drugs neu entdeckt werden. Und vor allen Dingen er hat es eben auch beschrieben, wie er es gemacht hat sozusagen. Und es war dann, ich glaube, ich habe das 2018 gelesen und es knüpft eben ganz gut an LA an oder an das Zurückkommen. Und ich habe dann gemerkt, so, okay, ich habe da irgendwelche Dinge in mir offenbar entdeckt in LA, die aber immer noch nicht für mich geklärt waren. Und natürlich kam eben auch diese Fragestellung nochmal nach vorne, wieso bin ich eigentlich nicht verheiratet und habe keine Kinder? Mhm. Wenn man sich diese Frage, kann man sich natürlich immer irgendwie intellektuell beantworten oder gesellschaftlich oder so. Aber ich glaube, irgendwann merkt man so, dass das nicht funktioniert. Also man kann natürlich der Meinung sein, dass Frauen selber entscheiden. So. Ja, aber ich persönlich merkte auf einmal, warte mal, ich habe das aber gar nicht so entschieden und wollte auch gar nicht unbedingt definitiv nicht in einer Ehe sein, zum ja, Beispiel. Ja. Und merkte eben auch so, dass diese Zeit in LA mir nochmal gezeigt hatte, dass ich offensichtlich irgendwelche Codependent-Strukturen in mir hatte, die auch dazu geführt haben, dass ich scheinbar nicht in irgendeiner tollen, erfüllenden Beziehung sein konnte. Und dann las ich das eben von Michael Pollan und über seine LSD-Reise, die eben ja schon damals in den 60er Jahren gab es ja schon eben diese Psychotherapie, die mit LSD geführt wurde. Also es war gar nichts Ungewöhnliches, es war legal. Mhm. Es war damals benutzt als Tool, um halt um Informationen im Unterbewusstsein zu erreichen. Also zum Beispiel, berühmtestes Beispiel ist halt eben, kennen vielleicht einige, die das hören, Cary Grant, der halt über 5 Jahre lang jeden Freitag nach Beverly Hills zum Psychiater ging und da 5 Stunden auf LSD verbrachte, um sein wirklich sehr schwerwiegendes Trauma zu bearbeiten, dass er eben als Kind vollkommen so quasi alleine gelassen wurde von beiden Eltern. Ja. Und gut, und dann merke ich so, okay, also irgendwie ist dieses Thema für mich eigentlich total ungelöst immer noch. Gleichzeitig begann es mich immer mehr zu interessieren, auch so als Idee erstmal. Und man merkte auch so, okay, das ist eigentlich nicht mehr aufzuhalten. So. Mhm. Aber natürlich war das ganz am Anfang wirklich mein persönliches Interesse. Und ich habe dann eben auch einen Psychiater gefunden, der das schon eben 20 Jahre Erfahrung hat damit und habe mich dann eben für so eine LSD-geführte, muss man sagen, LSD-Therapie angemeldet. Also wir hatten vorher so 3-4 Sitzungen, in denen klar wurde, warum will ich das machen? Und es war halt eben auch wie so ein bisschen so ein Momentum, um zu gucken, ist es auch sicher für mich, so im Sinne von, also dass er feststellte, dass er mir sagen könnte, okay, ich würde Ihnen empfehlen, das nicht zu machen, weil ich das Gefühl hatte, da könnte Ihnen irgendwas anderes getriggert werden.
Man hat ja auch Angst vor so Horrortrips und so.
Total, genau. Oder auch, dass es irgendwas anderes auslöst und so weiter. Und da er aber eben sehr erfahren war und das auch super gemacht hat, haben wir nach diesen 4 Stunden, sagt er eben, okay, also von mir aus können wir das gerne machen, ich habe keine Bedenken. Mhm. Und dann bin ich da irgendwann um 10 Uhr morgens, Samstagmorgens hingegangen. Und ich habe es wirklich, ich habe noch nie in meinem Leben vorher irgendein Psychedelics nie genommen. Ja, also nie, also ja, vielleicht einmal so MDMA, aber wirklich so in so Mini-Menge und lächerlich geradezu. Und genau, und dann waren es eben 100 Milligramm. Und der Trip dauerte so 4-5 Stunden und man lag eben bei ihm auf der Couch, also er war in diesem Raum, wenn irgendwas komisch wäre, hätte man ihm sofort Bescheid sagen können. Und dann ist es aber so, dass man ja da einfach wahnsinnig mit sich selbst dann erstmal Kontakt aufnimmt, nach circa einer Stunde. Und es war wirklich so, dass diese ganze Erfahrung für mich, also ich meine, in diesen 4-5 Stunden, was dort für Antworten für mich schon passierten, mit denen ich dann irgendwie nochmal weiterarbeiten konnte. Also eine der wichtigsten war so zum Beispiel 5 Minuten nach dem Tripbeginn sah ich mich quasi mit so schwanger mit Zwillingen und verheiratet. Und das war für mich zum Beispiel ein wahnsinnig wichtiger Moment zu erkennen, dass ich das einfach gar nicht mehr so rational oder wie gesagt so intellektuell irgendwie beantworten konnte, warum ich das nicht habe, sondern dass es offenbar in mir so ein starker Wunsch war oder eigentlich auch immer gewesen und dass aber bestimmte Dinge, die aus meiner Kindheit stammen, mich so stark davon zurückgehalten hatten. Zum Beispiel auch, ich meine, ich habe das heute jetzt, wenn du mir das alles so mein Leben so nett präsentierst, dann denkst du, stimmt, das ist eigentlich eine Abfolge von Abbrüchen von Sachen. Ja. Und wo nie irgendwie sowas zum Beispiel sich vielleicht auch so entwickeln konnte. Und damals zum Beispiel, als ich nach L.A. gegangen bin, hat so ein sehr guter Freund zu mir gesagt, so sag mal, jetzt wäre doch der Moment, wenn du jetzt hier bleibst, wo du eigentlich jemanden treffen könntest und noch schon mal ein Kind bekommen könntest. Und da hatte ich so eine, wie so eine halbe Panikattacke, dass ich eigentlich sagen müsste, der hat total recht, ne? Ja. Aber ich wusste in diesem Moment, ich hätte das gar nicht machen können. Ja. Ich weiß nicht, was das in mir ausgelöst hätte. Also ich hätte, meine Panik war wirklich grenzenlos, allein nur dieser Gedanke, obwohl ich auch nicht sagen konnte, nein, das ist das allerletzte, was ich will. Ja. Und naja, und dann nach diesem Trip, der mir wirklich so sehr viele Sachen erstmal über mich selber erzählten, es war glaube ich so im Mai 2019, ein paar Monate später, beginnen sich Sachen auch dann so rauszukristallisieren, die man dort irgendwie so erlebt hat und man kriegt plötzlich andere Zusammenhänge, die man irgendwie sieht in seinem Leben. Und dann merkte ich so, okay, dieses Thema ist wirklich, das ist wirklich unglaublich, was damit in dieser kurzen Zeit passiert und eben nicht mehr in 20 Jahre, nochmal 20 Jahre Psychotherapie. Ja. Und dann hatte ich so die ersten Überlegungen, wie man das als Club oder als Idee irgendwie machen konnte und traf dann eben im Oktober, was 2019 eben auch, Christian Angermeier, ein Investor, aber auch Unternehmer, der Atai Life Sciences, so eine Biotech Company hat, die auch eben sehr, also 12 Psychedelics in Mental Health Medikamente rein erforscht sozusagen gerade. Und wir hatten so ein kleines oder dann gar nicht so kleines Dinner geplant für so eigentlich mal 20 Leute, die sich alle für das Thema interessieren und wir würden uns sozusagen darüber unterhalten in so einem kleinen Panel und es waren dann irgendwann 50 Leute und wir haben da so 3 Stunden geredet. Und da merkte ich irgendwie, dass das waren sehr unterschiedliche Leute, schon so ein bisschen so Kultur, Journalismus, aber jeder war einfach total fasziniert davon im Sinne von, weil es auch viele Leute waren, die sagen wir mal so zwischen 40 und 60 waren. Und die alle, glaube ich, auch daran interessiert waren, weil sie eben genau diesen Momentum hatten in ihrem Leben oder viele schon mal gehabt hatten, wo sie merkten, sie kommen mit diesen Tools, die wir halt eben haben, eigentlich nicht wirklich weiter und haben trotzdem immer noch ganz viele Fragen an ihr eigenes Leben.
Ja.
Und genau, und dann war es so, so 2000, Januar 2020, also ziemlich genau vor einem Jahr ungefähr, habe ich dann eben gedacht, okay, ich fange jetzt an mit dem Podcast, also mit den Leuten, die quasi diese neue Industrie oder diese neue Forschung einfach vorantreiben oder auch Leute, die Investoren sind und Startups gegründet haben. Und Christian hat mich da eben so ein bisschen unterstützt am Anfang. Und dann merkte ich so, okay, also in diesem LSD-Ding wurden in mir ja so erstmal so Sachen so angetriggert. So. Ja. Und das ist ja dann oft auch eine Weile, bis man so selber merkt, okay, das ist jetzt so und das ist jetzt so. Also es geht ja nicht so von innerhalb von 24 Stunden alles. Und ich merkte so, okay, ich habe damit jetzt irgendwie angefangen. Ich möchte irgendwie gerne weitergehen auf diesem Ding. Und dann letztes Jahr im Februar war ich eben kurz vor Covid noch 2 Wochen vorher in Amsterdam in einem legalen Mushroom-Retreat oder Truffle-Retreat, wie es in Holland heißt, also Synthesis, wo man eben an einem Wochenende hingehen kann und eine sehr hohe Dosis Psilocybin nimmt, um sich eben auch eigentlich wieder auf so eine begleitete, mit Tripsittern begleitete, man kann sagen, einfach Reise begeben kann. Ja. Und viele Leute, die da auch waren, wie gesagt, meistens alles so eher etablierte Leute, jetzt nicht irgendwelche so Drugheads, also eigentlich niemand, waren alles Leute, die eben genau Fragen beantworten wollten, die sie anders nicht bisher beantworten konnten. Und es waren eben auch Leute, viele Leute, die über 70 waren. Also fand ich interessant. Und es waren insgesamt, da waren wir halt noch 12, ging ja da noch. Und danach war, also das war Mitte Februar. Und danach wusste ich so, okay, da gab es wieder den nächsten Schritt in eine Richtung in mir, die ich auch nicht begriffen hatte vorher. Und ich merkte so, okay, das ist wirklich wie so eine ganz neue, also es gibt wirklich so ein Leben vor Psychedelic Therapy, also und die Betonung liegt auf Therapy, also dass es auch nicht nur einfach so ein Knallerausflug ist und man ist kurz high und geht dann wieder zurück, sondern Es, man beginnt einfach so einen ganz neuen, also man kann fast sagen, man beginnt eigentlich ein neues Leben danach. Ohne, dass es jetzt so messianisch klingen soll, aber es ist tatsächlich so, dass für viele Leute, die das vielleicht auch aus solchen Gründen mal angefangen haben, danach sich ihr Leben in eine wirklich ganz andere Richtung bewegte. Meistens in die, die sie eigentlich schon immer wollten.
Ja.
Und dann habe ich eben das gegründet nach dem Synthesis-Aufenthalt und dann kam eben Covid und man merkt, okay, diese ganze Fragestellung nach Mental Health Werkzeugen ist noch mal dringender geworden, ne? Oder wird, während wir jetzt in diesem ganzen komischen Gefühl die ganze Zeit so rumhängen, wird einfach noch größer. Und natürlich, man las ja immer mehr Artikel, Leute, die jetzt schon, sagen wir mal, Probleme damit haben oder auch Süchtige, für die ist es ja noch mal eine schwierigere Situation, jetzt damit klarzukommen, wenn man ja selber schon denkt so, oh Gott, jetzt noch mal Monate, Open End, wie lange das noch wird. Und dadurch, dass ja eben alles erstmal eine digitale Sache ist, konnte man das ja auch gut machen, so ähnlich wie du es hier machst, eben mit Zoom. Und es ging dann eben relativ schnell, dass man sich da vernetzte auch oder dass wir uns vernetzten mit dieser ganzen neu entstandenen Psychedelic Welt, also international, muss man eigentlich sagen. Vor allen Dingen aber natürlich Kanada, weil dort eben bestimmte und Amerika bestimmte legale Geschichten halt schneller gehen als hier. Mhm. Und so parallel war es aber so, dass ganz interessant, dass meine eigene Geschichte trotzdem auch immer mich total beschäftigte weiterhin. Also es war dann nicht einmal so LSD und dann tschüss und dann alles super. Ja. Sondern es war dann eben so, dass ich eigentlich geplant hatte, im September, Oktober wollte ich nochmal zur Synthesis fahren, weil man kann es eigentlich immer so alle 6 Monate kann man das ungefähr machen, um sich wieder so ein bisschen in den nächsten Schritt zu begeben. Und dann war eben Covid und man konnte es nicht machen.
Ja.
Und ich merkte aber so, oh Mann, in dieser Geschichte im Februar waren aber so viele Fragen noch, die irgendwie da aufgetaucht sind und auch so viele neue Einsichten. Und dann im September hatte ich so einen Moment, wo ich merkte, okay, ich muss irgendwas damit machen. Das ist so, ich kann aber nicht quasi, sagen wir mal, in eine andere, also man kann nicht aus der Stadt raus, streng genommen. Und dann hatte ich natürlich eben, weil ich ja mich mit diesen ganzen Dingen beschäftige, hatte ich eben natürlich gesehen, welche Möglichkeiten es gibt und habe dann so im Oktober habe ich dann hier in Berlin Ketamintherapie angefangen. Das klingt jetzt auch wahnsinnig bizarr, ist es aber verrückterweise nicht, weil es auch schon in Kanada und in Amerika auch schon eigentlich sehr lange existiert, also auch in Yale und Harvard gibt es Forschungen dazu schon ganz lange, weil eben Ketamin in einem Krankenhauskontext völlig legal ist, also oder wenn ein Arzt da involviert ist, der dir zum Beispiel diese Infusionen anlegen würde, dann verschwindet sofort der Status von Illegalität und natürlich mit Therapeuten, aber wichtig ist, ein richtiger Arzt muss quasi involviert sein. Und das hatte in Kanada schon solche Erfolge, eben auch, weil gerade nichts anderes möglich war wegen Covid, dass es so eine Company gibt, die heißt Fieldtrip, die schon, glaube ich, mittlerweile 5 Ketaminkliniken aufgemacht hat, also auch in Amerika, weil es eben diese Möglichkeit gibt, dass man, sagen wir mal, angenommen, man hat jetzt wirklich sehr schwere Depressionen, man kann dort hingehen und kann es die Therapie quasi über einen bestimmten Zeitraum machen, selbst wenn man streng genommen noch Medikamente nimmt. Und das kann man zum Beispiel bei anderen Psychedelika nicht. Also man kann so, wenn man Magic Mushrooms oder SD ist schwierig, wenn das kombiniert würde mit Psychopharmaka.
Ja, verstehe.
Und diese Ketamintherapie war dann, also kristallisierte sich eh schon raus, dass das, sagen wir mal, so von allen psychedelischen Substanzen oder Support-System, es ist ja nicht so eine Substanz wie LSD oder Psilocybin, dass die eben trotzdem so ein wahnsinnig gutes Tool sein kann, also erstens, weil man es jetzt machen kann, weil wenn man nicht auf die Legalitätsfragen warten muss, der Lösung dieser Fragen, und zweitens, weil man eben halt auch in seinem Umfeld das machen kann. Man muss jetzt halt nicht nach Holland fahren zum Beispiel, was ja jetzt sehr schwierig wäre mit, ne, kommt man wieder zurück und was weiß ich. Also überhaupt irgendwo hinzufahren ist es ja einfach gerade nicht so einfach. Und dann habe ich das angefangen und es war dann eigentlich wieder der nächste Schritt in Einsichten, die ich eben in dieser Psilocybin-Geschichte irgendwann mal gewonnen hatte. Und das, also ich finde es auch ganz wichtig, so in dem, was wir da machen, was ich da mache, dass man eben auch selber diese persönliche, diesen, also eine Art persönlichen Bezug dazu hat. Weil ich finde es schwierig, man merkt es auch jetzt bei Leuten in diesem Business, die das noch nie gemacht haben. Es ist sofort eine ganz andere Kommunikation und so weiter. Und das ist dann quasi im Ende des Jahres auch so, hat sich dann so beschleunigt bei mir, diese ganzen Sachen, oder bei uns, dass wir jetzt, dass ich jetzt eben auch einen Co-Founder habe für diese Company. Und wir jetzt auch dabei sind für dieses Jahr halt so eine Seed-Round oder Pre-Seed, also eher Seed-Round, also ein Investment zu aufzustellen, dass wir quasi den nächsten Schritt machen können, der eben so eine Plattform sein wird, wo Leute sich sozusagen drauf, also sich Leute einchecken können oder draufgehen können, um zu gucken, was für sie welche Behandlung erstmal überhaupt machbar ist, also aus Legalitätsgründen, aber auch was für sie vielleicht passen würde. Und ich glaube, das ist so, der sagen wir mal, der springende Punkt bei der Sache ist aber, dass ich diese ganzen Fragen, die immer in mir drin waren, also auch die ich, als ich von Berlin nach L.A. gegangen bin, aber auch wieder von L.A. zurückkam, weil diese Fragen dort auch nicht gelöst wurden letztendlich, ich musste die wirklich auch erst so beantworten, habe ich das Gefühl, um wirklich dann den nächsten Schritt zu machen.
Ja.
Und vorher wäre das, glaube ich, nicht, also ich hätte das irgendwie machen können, aber ich glaube schon, es war sehr wichtig, diese erste LSD-Erfahrung dafür zu machen, um wirklich zu sehen, wo das, was einfach so immer so aus, was, ja, was so blockiert war eigentlich die ganze Zeit.
Ich finde das sehr bemerkenswert, weil ich glaube, wenn du in L.A. geblieben wärst oder in Amerika, in Kalifornien geblieben wärst und das da aufgezogen hättest, du hast selber schon gesagt, da gibt es auch schon länger Firmen, die sich damit beschäftigen, es wird länger daran geforscht, es wird sich bemüht, das wieder zu legalisieren. Ich glaube, von Deutschland aus sozusagen PR zu machen für die Erforschung, für die medizinische Erforschung von Drogen, von Dingen, die hier nur als Drogen bekannt sind, ist ein absolutes Pain in the Ass, weil die Deutschen auch nie gelernt haben, über Drogen zu sprechen, so wie es die Amis tun. Also ich meine, ich habe vor kurzem auf Netflix eine Doku gesehen, wo Promis ihre lustigsten LSD-Erlebnisse erzählen. Genau. So Sting sagt, ja, es war total geil, ich war drauf und so. Und das, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, es gäbe eine deutsche Doku, in der Thomas Gottschalk erzählt, wie er das erste Mal LSD genommen hat, hier würde zwei Wochen jede Zeitung brennen vor Wut und sie wollen Drogen an unsere Kinder verkaufen oder
genau.
So. Da gibt es da einen deutlich unverkrampfteren Umgang mit diesem Thema. Und viel, das ist ja auch so diese US-amerikanische Seele, Dinge ergebnisoffen diskutieren, Debating ist da eine Sache, die hier nie gelernt wird, die da in der Schule schon gelernt wird und so. Also da gibt es diesen sehr deutlichen Unterschied. Jetzt hast du ja erzählt, es hat dich selber so beeindruckt und deswegen machst du das auch, weil du einfach so Überzeugung auch machst. Aber das ist doch trotzdem, weil vor allem du widmest dich dem ja jetzt komplett. Du hast sozusagen auch dieses Journalismus-Kapitel erstmal hinter dir gelassen und sagst, New Health Club ist jetzt erstmal meine 100%ige Aufmerksamkeit. Das ist doch, das in Deutschland zu machen, ist doch eine absolute Qual, oder nicht?
Es ist tatsächlich nicht einfach. Ich meine, die Plattform ist schon natürlich international und global, aber was halt interessant ist, insofern finde ich gut, dass du den Punkt sagst, wie gesagt, so auf Clubhouse, ne?
Ja.
Haben wir natürlich da schon so ein, zwei Sachen gemacht in Deutsch oder ich war schon so eingeladen bei so anderen Talks, wo es auch darum ging und es war immer in Deutsch. Und da ist mir wirklich auch nochmal aufgefallen, dass das wurde nochmal bestätigt, dass halt diese, wenn du diese amerikanischen Talks dort hörst darüber auf Clubhouse, ist genau wie du sagst, ist es so, ja, man kann jetzt schon easier darüber reden und so weiter, auch wenn natürlich da auch nicht alles dekriminalisiert ist, noch nicht. Aber es ist so, dass Leute hier das wirklich, glaube ich, ganz toll finden, wenn es Orte gibt, wo sie da wirklich mal, ich sag jetzt mal so ganz normal, erstmal nachfragen können. Und so ist mir auch klar geworden, dass wir definitiv auch einen Teil in dieser Company brauchen, der in Deutsch sein wird. Ja. Weil was eben auch passierte letztes Jahr, also im Lockdown, als es halt so richtig losging, dass wir oft so E-Mails bekamen von Leuten, die gesagt haben, okay, wir schreiben jetzt in Englisch, weil wir glauben, es ist eine englische Company und mein Englisch ist nicht so, ich schäme mich eigentlich ziemlich für mein Englisch. Aber ich weiß eigentlich nicht mehr weiter und glaube, ich muss, wenn ich nichts finde, dann bringe ich mich, glaube ich, um.
Ja.
Und das hat mich wirklich ganz schön so beeindruckt, dass im Sinne von, dass man merkt, okay, Leute, die da jetzt wirklich nicht gut drauf sind und auch wirklich suizidal sind vielleicht, so, die fühlen sich ja eh schon so wie der letzte Idiot, ne? Mhm. Und wenn die dann auch noch diese Geschichte hätten, okay, ich kann noch nicht mal Englisch und kann den noch nicht mal richtig schreiben, dann lasse ich es lieber ganz und so weiter. Und das Learning ist so ein bisschen, sowohl letztes Jahr als auch mit diesem Clubhouse-Talks, dass das Eintrittslevel, welche Fragen man da stellen darf, muss möglichst niedrig sein. Mhm. Vor allen Dingen für Leute, die halt wirklich jetzt, sagen wir mal, schon beim 100. Medikament sind und wie man weiß, bringt es ja irgendwann auch dann irgendwann nichts mehr. Mhm. Und ich glaube aber, dieses Jahr könnte es in Deutschland einen sehr großen Fortschritt geben, weil eben im März startet diese erste wirklich sehr große Psilocybin, also Magic Mushroom Studie in Deutschland mit der Charité und diesem Zentrum für psychische Gesundheit in Mannheim. Das macht ein Professor Dr. Gründer, heißt der, sehr interessanter Typ, zusammen mit der Mind Foundation in Berlin und wie gesagt der Charité. Und die werden eine ganz große Studie hier anfangen, wo die Bundesregierung auch, glaube ich, 2,2 Millionen gegeben hat, um das zu supporten, was schon, glaube ich, so ein Benchmark sein wird. Ja. Ne? Und das heißt, man wird dann so nächstes Jahr, wird man schon die Ergebnisse haben und die Grundlage dieser Forschung ist eben zu testen, Psychopharmaka versus oder gegen Psilocybin, also Magic Mushrooms. Das heißt, was, jetzt mal ein bisschen salopp gesagt, was funktioniert besser? Sehr hochwertige Psychopharmaka zu nehmen oder zweimal im Jahr eine sehr hohe Dosis von Psilocybin in einem medizinischen Kontext mit einem Therapeuten einzunehmen. Ja. Und dieselbe Studie gab es schon im Imperial College und die Antwort ist natürlich, dass die Psilocybin-Variante ganz klar die ziemlich besseren Aussichten hat für Leute, weil wir hatten einen Podcast eben mit dem Professor Gründer, der das auch in Deutsch eben, deshalb habe ich es extra auch gemacht, damit Leute auch hören, okay, da sind halt wirklich Wissenschaftler, die das erzählen und nicht irgendwelche so Leute, die im Berghain gestern waren, was ein bisschen schwierig ist, das zusammenzubringen. Also
Dylan Berghain hat gesagt.
Der hat mir gesagt, das ist alles okay. Genau. Nee, und ich fand das wirklich so, der ist halt lange schon in dieser Psychiatrie, ne, als Professor, und der sagte halt, die Leute, die sich da bewerben bei dieser Studie, sind halt immer Leute, die sagen, also die sind so beim 30. Medikament.
Ja, verstehe.
Und es sind ja auch gar nicht Leute, die älter sind, es können auch ganz junge Leute sein. Und diese Geschichte eben mit Psychopharmaka, also jeder kennt entweder jemand, der welche nimmt oder er musste sie vielleicht auch schon mal selber nehmen. Selbst wenn die eine Weile gut funktionieren, nach einer Weile funktionieren sie nicht mehr, dann muss man wieder neue finden. Wer weiß, ob die dann funktionieren. Also wir hatten da auch so einen ganz interessanten Talk mit dem Benjamin Mark, also der Spiegelautor, der ja auch sehr offen darüber schreibt, auch in seinem Buch, wo er quasi darüber schreibt, wie er in and out in der Psychiatrie ist. Und weil er eben auch, weil die Medikamente da wieder nicht stimmen und so weiter. Und ich muss sagen, so, der hat das so drastisch nochmal beschrieben, dass ich dachte, oh mein Gott, was ist das eigentlich? Das ist wirklich ein schreckliches Leben, glaube ich, letztendlich, wenn man das lange Teile in seinem Leben einfach machen muss, sozusagen. Und ich glaube, dass diese, das heißt nicht, dass man das nicht mal kurzfristig, gibt es vielleicht Momente, in denen das vielleicht auch sein muss, aber letztendlich so als Lebensperspektive ist es, glaube ich, sehr, sehr heftig, sich vorzustellen, damit immer nur die nächsten 50 Jahre klarzukommen, sozusagen.
Ja, absolut. Es gibt ja auch immer wieder Leute, die sozusagen, man nennt es ja auch eingestellt sind auf Medikamente.
Ja, genau.
Und die dann irgendwann selber absetzen, weil die sagen, nach einer Zeit ist das einfach, hält man das nicht mehr aus.
Genau.
Dieses Betäuben oder wie auch immer.
Ja, und ich glaube so diese, was jetzt auch möglich ist, dass man zum ersten Mal auch fast darüber sprechen darf, was das eigentlich macht mit Leuten. Also man hört, sagen wir mal, was jeder weiß, okay, warum nimmt man die ja, damit man sich nicht mehr umbringen will. Okay, heißt aber auch gleichzeitig, man kann sich nicht verlieben unter Umständen. Man kann für seinen Partner keine Gefühle mehr entwickeln, man kann für seine Kinder Fan. Also ich meine, es klingt so heftig, aber es ist, war mir auch nicht klar, bis in meiner Familie auch jemand das nehmen musste und dann war es mir plötzlich klar, dass es wirklich, man wünscht es wirklich keinem so eine Art von Leben, finde ich.
Na. Umso schöner, dass du dich dafür engagierst, dass es eine andere Form dieses Lebens gibt. Liebe Anne, vielen, vielen Dank, dass du heute bei mir warst und mir das alles erzählt hast. Es ist ja wirklich, es ist wirklich so ein Auf und Ab, das Leben von dir, weil so weit runter geht's ja nicht, aber ich finde es so faszinierend, diese ständigen Neuanfänge. Ich finde auch gar nicht, dass das immer so Abbrüche waren oder so, sondern es war immer so, das eine hat immer zum anderen geführt irgendwie.
Ja, also im Rückblick, glaube ich, ist es ja immer so, dass, wie du weißt, ne, denkt man so, oh, das war gar nicht so ein großer Bruch, weil natürlich ist ja die Podcast zu machen, hat ja eben auch, also vielleicht auch ein bisschen mit Journalismus noch zu tun oder so, dass man weiß, wie man Fragen stellen müsste und so weiter. Aber ich glaube, so, wenn man sagt, so, was ist die Essenz dieser Geschichte, ist wirklich, also, dass man eben in sich, glaube ich, bestimmte Fragen wirklich erst oder, man will nicht immer Trauma sagen, Fragen und Trauma da vielleicht klären muss, damit man wirklich dahin kommt, wo man auch hin möchte. Ich glaube, das funktioniert sonst nicht, ehrlich gesagt.
Ja. Das war ein toller Einblick in das Leben einer Suchenden.
Ja, genau. Stimmt.
Vielen Dank dafür. Komm bitte ganz bald wieder. Ich meine, wenn du dann in 5 Jahren Milliardärin bist, weil du genau wusstest, welche Biotech-Firmen die richtigen Medikamente entwickeln, gerne wiederkommen. Wir reservieren ja auch einen Parkplatz für den Bentley und so, damit du dann.
Tesla, bitte.
Ja, mit Tesla, natürlich, stimmt. Tesla. Also vielen, vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, es war ganz toll.
Fand ich auch, das war ganz toll. Und liebe NBE, Zuhörerinnen, liebe Nils Buckelberg-Erfahrung-Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder. Produziert hat heute Wenzel. Danke an Wenzel, der die Sendung hier heute gemacht hat. Und danke an euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Die Nils Buckelberg-Erfahrung. Von und mit Nils Buckelberg. Eine Produktion von Pool Artists. Team: Wenzel Burmeier, Lisa Hertwig, Maria Lorenz Buckelberg, Frieda Morische und natürlich Nils Buckelberg.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.